Du bist verschwommen.
Verschwommen.
So.
In den Tiefen Serbiens verschwommen. Ja, so. Aber du bist auch nicht gerade glasklar zu sehen.
Naja,
vielleicht liegt es auch am Typen, den du da siehst. Ich weiß es doch auch nicht.
Gut, dann starten wir einfach.
Würde ich auch sagen.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ich habe mir das sogar jetzt aufgeschrieben. Wir schalten nach Krajewo. Die Stadt muss so 55.000 Einwohner haben. Ich würde es jetzt mal Umbreitplatz sagen. Vielleicht das Braunschweig von Serbien. Und dort ist uns zugeschaltet Tino Meyer. Tino, guten Abend.
Hallo, ist Travo und Dobra Noc. Passt, das ist abends, glaube ich. Mhm. Aus Kraljevo. Die Einwohnerzahl habe ich nicht nachgezählt, das glaube ich dir einfach mal. Aber ja, es ist eine größere Stadt, darauf können wir uns einigen. Vielleicht auch wie Braunschweig.
Warst du denn schon im Kloster? Denn in der Nähe von Kraljevo muss das berühmte Kloster Cica liegen, das im Mittelalter für die serbischen Könige ganz wichtig war, denn die wurden dort gekrönt und ist besonders prägnant für seine rote Farbe. Und vielleicht tut ja der Geist von oben ganz gut momentan in diesen Tagen.
Und da, lieber Jens, kann ich mit Insiderkenntnissen heute geradezu prahlen. Ich war heute am Nachmittag am Kloster Cica. Es wird von außen, es wird nicht gebaut, aber es wird die Außenfassade erneuert. Es ist nämlich jetzt der Putz ab, die rote Farbe ist ab, aber kommt neue drauf. Ich habe einen serbisch-orthodoxen Gottesdienst beigewohnt mit viel Weihrauch. Danach musste ich erstmal ein Bier trinken und einen Reiki. Und es war sehr schön. Und es ist, das kann ich auch noch an dieser Stelle sagen, eines der drei wichtigsten Klöster der serbisch-orthodoxen Kirche.
Na, immerhin. Siehst du, wir haben es nie abgesprochen und haben gleich drüber geredet. Wie ist denn die Stimmung in Serbien nach der Niederlage des designierten Meisters Roter Stern Belgrad gegen FK Novi Pazar? 1-2 verloren gestern. Wie nimmt man das dort wahr in Serbien, dass der Vorzeigeklub, quasi der FC Bayern von Serbien, 1-2 verloren hat? Wer war der Torschütze?
Du, ich bin jetzt in Kraljevo, wie wir gerade festgestellt haben. Das ist ungefähr 80, 90 Kilometer südlich von Belgrad. Was interessieren uns die Probleme des Hauptstadtclubs hier? Wir haben hier einen eigenen Verein, den FK Kraljevo, und der hatte spielfrei ab Sonntag. Der ist weder in der Aufstiegs- noch in der Abstiegsrunde drin. Ich glaube, Roter Stern war trotzdem Meister.
Sind sie schon. Aber den Torschützen kennst du trotzdem.
Stanic.
Ach, Stanic.
Hat mal bei Dynamo gespielt.
Nee, wirklich.
Stanic, nee.
Nee, WM-Teilnehmer.
Davor Šuker, nee, der war Kroate. Warte, für welches Land?
Österreich.
Marko Arnautovic.
Na, immerhin. So.
Am dritten Versuch. Oh, ich habe es gerade noch gerettet. Oh, danke, danke.
Und was heißt jetzt, ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht, was heißt Pflaumus auf Serbisch?
Irgendwas mit Slivo, Slivka irgendwie, weil Slivo ist die Pflaume, so ähnlich.
Pekmes od Slivja.
Naja, hab's ja gesagt, Schliva.
Du redest
Der Serbe ist ein genügsamer Mensch, der kürzt alles ab. Wir haben im Hotel von übermorgen angefragt, ob die Buchung da ist, ob wir kommen können. Ob alles klar geht, da war ein Wort die Antwort, morge. Was so viel wie heißt, geht klar. Kann sein. Ja, ja, passt schon. Und so ist es praktisch auch beim Pflaumus. Kurz, Schliva.
Okay. Naja, wenn du meinst, dass du damit durchkommst.
Für diese Woche wird es reichen. Aber ich kann die Cola-Anekdote gerne noch erzählen.
Ja, da hätte ich sowieso noch gefragt. Du warst ja heute Pizza essen. Und da wollte ich fragen, wie schmeckt denn die serbische Cola?
Also die serbische italienische Pizza war erstmal sehr in Ordnung. Und bevor es jetzt irgendwie hier schräge Blicke gibt, ich musste mal was anderes essen, außer fettig gegrilltes. Es gab jetzt mehrere Tage schon Pommes zum Frühstück, traditionell serbisch, da musste mal was anderes her. Und ja, die serbische Cola war speziell. Ich sagte Coke, er nickte und brachte Cocktail. Und das war, da stand auch schon irgendwie drauf mit Herbs, also irgendwas mit Kräutern. Und so schmeckte sie auch.
Echt?
Hätte man sie warm gemacht, hätte es Hustensaft sein können.
Und fühlst du dich jetzt irgendwie anders? Fühlst du dich jetzt gesunder?
Ich fühle mich geradezu beschwingt. Deswegen wird das ein sehr nicht nur informativer, sondern auch unterhaltsamer Podcast. Und gesund natürlich. Ich fühle mich absolut gesund.
Ich möchte ja nie wissen, was sie dir in deine Cola sonst noch so reingetan haben. Von Dingen, von denen du jetzt nicht weißt.
Das werden die nächsten Tage zeigen. Da bin ich auch gespannt.
Ich habe gesehen, du bist Traktor auch gefahren. Ich dachte, du wanderst nur und verzichtest auf irgendwelche Fahrzeuge und so. Aber deinem kleinen Blog, du bist ja mittlerweile in den sozialen Netzwerken auch präsenter als jemals zuvor, habe ich entnommen, der feine Herr Meier ist Traktor gefahren.
Ich war auch selbst kurz verstört, das gebe ich zu. Aber Uli, was der Pilgerer vom Herrn ist, hat gesagt, das geht in Ordnung. Das Motto hieß Kräfte sparen. Und er hat gesagt, früher, die Pilgerer hätten auch so Postkutschen und Kutschenfahrwerke genommen. Und das ist insofern gestattet, auch im Hier und Jetzt, wenn es nichts kostet. Und der Traktor fuhr an uns vorbei, kleiner roter Traktor, brumm, brumm, hielt an, guckte uns an und machte das Zeichen, springt hinten auf den Hänger. Und das haben wir getan. Und es waren dann so rund 1,5 Kilometer. Das tat mal gut, den Fahrtwind etwas um die Nase zu spüren.
Herrlich. Aber ich merke schon, der Serbe ist gastfreundlich und du kommst wirklich mit den Menschen in Berührung. Und das muss ich mal jetzt ohne Flachs und Krümel sagen, das finde ich wirklich herausragend. Also wenn man dir so folgt, dann merkt man immer, dass ihr auch wirklich, ja, jetzt nicht in irgendeinem Hotel oder Motel schlaft, dann weiter wandert und anonym und steril, sondern dass ihr wirklich Kontakt auch zu den Menschen habt.
Wir haben jetzt in der ersten Woche dreimal bei privaten Gastgebern geschlafen in ihren Gästezimmern. Und das war wirklich herausragend, weil das sind wirklich sehr, sehr herzliche und gastfreundliche Menschen. Manche konnten Deutsch, manche kannten gar kein Deutsch. Aber was sie alle haben, ist auch ein Handy. Man kann also jetzt auch mit Übersetzer ganz gut arbeiten. Mit dem einen Mann haben wir uns einen Abend lang übers Handy unterhalten. Und so einzelne Worte haben wir natürlich dann schon so drauf. Nee, das ist, wie sagt der Uli immer, mein Mitpilgerer, die intensivste Art, ein Land zu erkunden, ist zu Fuß. Und das ist wirklich so. Also wir haben jeden Tag so viele Anekdoten mit Menschen, manche auch nur Beobachtungen. Der Serbe ist wirklich ein genügsamer Mensch. Und so ist es eben doch, wenn das Haus einmal steht und die Fenster drinne sind, verputzen muss man das nie. Und das, man sieht so skurrile Sachen, aber auch schöne Anekdoten und auch schöne Erlebnisse halt, wie bei den Gastgebern, bei denen wir dreimal schon geschlafen haben und vor allen Dingen wird aufgetischt ohne Ende. Deswegen musste heute irgendwie mal was anderes her zu essen.
Werbung.
Die limitierte Dynamo-Fendose von Radeberger Pilsner ist weiterhin im Handel erhältlich, im schwarz-gelben Design und nur solange der Vorrat reicht. Die Fan-Edition gibt's überall dort, wo Radeberger Pilsner verkauft wird, in ausgesuchten Lebensmittel- und Getränkemärkten, in den Fanshops der SGD, im Fanshop der Exportbierbrauerei in Radeberg sowie online im Radeberger Shop. Ihr wandert ja in Richtung kosovarische Grenze, wenn ich richtig informiert bin. Seid jetzt noch die Woche unterwegs. Und Kosovo bringt mich ja irgendwie indirekt zum Spiel Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig. Denn ist nicht Andi Hoti auch kosovarischer Abstammung, über den wir, und das habe ich mich echt gewundert, im Vorfeld des Braunschweig-Spiels, wir haben in der letzten Woche nicht einmal,
das stimmt,
nicht einmal den Namen Andi Hoti erwähnt. Wie konnte das passieren? Der hat deshalb vielleicht gleich gar nicht von an Beginn gespielt. Er wurde übrigens der Trainer von Eintracht Braunschweig gefragt, ob er das extra gemacht hätte, dass er Andi Hoti nicht spielen lassen hat, weil möglicherweise man ihn auf der Gegenseite sehr gut kennt. Und er hat dann so gesagt,
ich wüsste es ehrlich gesagt auch gar nicht und doch tatsächlich gar keine Rolle gespielt. Also darauf war ich nicht vorbereitet.
Ich hörte aber, dass der Name Andi Hoti uns bald wieder öfter über die Lippen gehen könnte.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn denn Eintracht Braunschweig den bitteren Gang antreten muss in die dritte Liga. Und wir müssen ja positiv jetzt anfangen. Die Chancen von Eintracht Braunschweig auf den Klassenhalt, auf die Relegation, die sind sicherlich gestiegen am Wochenende. Aber ich habe trotzdem so das Gefühl, von den Brettern, die zu bohren sind, hat Eintracht Braunschweig ein ziemlich dickes Brett zu bohren, weil der ruhmreiche FC Schalke, die ja nun auf Ibiza waren und es ordentlich krachen lassen haben, die wollen doch bei ihrer Schalenübergabe, na gut, die große Meisterschale, die kriegen sie nee, aber wenigstens das kleine Pendant, die wollen sich doch da mindestens mit einem Unentschieden und am besten noch mit einem Sieg aus Liga 2 verabschieden.
Das sehe ich auch so und ich glaube, die Hoffnung für Eintracht Braunschweig heißt ausgerechnet Greuther Fürth. Ich glaube, Greuther Fürth sollte gewinnen gegen Düsseldorf oder eben deutlich verlieren. So oder so, nur unentschieden wäre, glaube ich, doof. Ich glaube, da wäre Braunschweig nicht geholfen. Weil ich bin auch bei dir. Dieser Ibiza-Trip von Schalke, der war sicherlich feuchtfröhlich. So ähnlich war das Spiel dann gegen Nürnberg, was völlig verständlich ist. Aber Saisonabschluss zu Hause, das werden die versuchen zu ziehen. Was nicht heißt, dass Braunschweig chancenlos ist, aber ich denke, für Braunschweig wird es mit den Siegwahrscheinlichkeiten am geringsten. Also das sehe ich so. Bielefeld hat Hertha zu Hause. Da denke ich, das wird Bielefeld schon irgendwie auch machen. Und dann hängt es halt echt von diesem Spiel Fürth gegen Düsseldorf ab. In jedwede Richtung, ne?
Es gibt ja jetzt unterschiedlichste Varianten. Ich weiß nicht, ob du alle 415 Varianten schon durchgerechnet hast. Ich habe es am Sonntag wirklich dann mal gemacht. Und ich hatte an unser gutes Torverhältnis, dann habe ich Bielefeld nicht eingerechnet. Und Bielefeld, wenn die aber mit 4 Toren Abstand gewinnen und Dynamo nur unentschieden spielt und die anderen alle gewinnen, also Braunschweig und Düsseldorf, dann rutscht Dynamo doch auf den Relegationsplatz. Aber meine Lieblingsvariante ist ja die, in der der erste FC Magdeburg nochmal reinkommt. Auch die gibt's ja.
Wirklich?
Ja.
Die gibt's. Erzähl mir die mal.
Ja, die gibt's auch. Die wurde mir dann auch gleich noch geschrieben. Es scheint wirklich Menschen zu geben, die alle Varianten am Sonntagnachmittag durchgerechnet haben. Die haben die gepuzzelt, so wie du gerne, oder Sudoku gemacht, sondern die haben die Varianten durchgespielt. Die Variante ist folgende, wo der erste FC Magdeburg noch Probleme bekommt. Dynamo spielt unentschieden, Bielefeld gewinnt mit 4 Toren Vorsprung und dann gewinnt noch Düsseldorf und Braunschweig. Und Kaiserslautern muss in Magdeburg gewinnen. Und dann hat Magdeburg das schlechtere Torverhältnis als Bielefeld und Dynamo. Und dann überholt Dynamo Dresden den ersten FC Magdeburg. Und Magdeburg müsste in die Relegation. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Fall eintritt, liegt wahrscheinlich im Promillebereich. Also im wirklich unter 1%. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Dynamo Dresden noch auf den Relegationsplatz runterrutscht, ist sehr, 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 sehr gering. Unter 10%, weit unter 10%. Und trotzdem, mein lieber Tino, habe ich so das Gefühl im Dynamo-Land, ohne Drama geht's nicht mit der Sportgemeinschaft. Und es sind alle ziemlich aufgeregt. Und dann muss ich trotzdem sagen, wenn das einer im Januar, 15. Januar gesagt hätte, ihr habt alles selbst in der Hand. Ihr seid vor dem letzten Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz und ihr müsst eigentlich gewinnen oder einen Punkt holen. Ich glaube an das 4-0 von Bielefeld gegen Hertha eben auch noch nicht so wirklich, aber kann passieren. Gewinnen, dann seid ihr safe. Naja, hättest du gesagt, nee, unterschreibe ich nicht, ich will es anders. Und der direkte Abstieg ist ja schon komplett vermieden.
Insofern sage ich, es sieht wirklich gut aus. Ach, da war's, ne? Oh, der jubelt schon wieder. Der jubelt, stimmt, mir ist es durchgerutscht. Ah, der serbische Geist ist müde. Nach einem Tag Plackerei und Völlerei in der Sonne wieder. Mist. Ich glaube, jedes Wort muss jetzt sauber gewählt werden. Ich habe das schon letzte Woche gesagt. Du hast ja danach noch den Reel online gestellt und da dachte ich, warum bin ich eigentlich? Ich habe gesagt, über 50%. Ich hätte letzte Woche schon sagen sollen, irgendwas 80-90%. Und ich bleibe auch dabei. Na klar, bleibt eine Restwahrscheinlichkeit. Und na klar, wenn die Pferde vor der Apotheke und so weiter, man kennt 1000 Sprichwörter. Klar, es ist erst sicher, wenn es rechnerisch unmöglich ist. Aber es müssten schon viele Konstellationen eintreffen. Ich glaube, 3 oder 4 Spiele anders laufen. Daran glaube ich nicht. Und gefeiert werden darf deswegen trotzdem nicht. Und deswegen ist es total in Ordnung, dass Dynamo demütig bleibt. Weil was ist das Schlimmste? Da sind wir fast schon wieder bei Schalke. Du freust dich über irgendwas, was du erreicht hast. Und dann kommt es doch noch anders. Weil irgendwo noch ein VAR eingegriffen hat oder ein indirekter Freistoß im Strafraum gegeben wird. Nee. Seriös zu Ende spielen und am Ende trotzdem freuen. Und da bin ich bei dir, dass du es selber in der Hand hast und dass du es am Ende schaffen wirst. Und da sind wir wieder im Januar. Dann muss ein Haken an die Saison, weil nach der Saison bleibt bloß noch in Erinnerung, Klassenerhalt geschafft oder nie geschafft. Da ist doch die Platzierung auch am Ende wurscht.
Egal wie du am Sonntag das Spiel bestreitest, du wirst mit einem guten Gefühl aus dieser Saison rausgehen, eben aufgrund dieser Rückrunde. Und das macht jetzt auch Braunschweig oder ein Spiel in Düsseldorf nicht zunichte, weil auch einige schon wieder kamen, ja, Braunschweig, das geht gar nicht und so. Nee, du hast halt so ein Spiel mal drin. Und mal ganz ehrlich, wenn du effizienter bist, der Expected Goal-Wert wurde ja nicht nur von Thomas Stamm erwähnt, sondern von vielen anderen auch. Wenn du die Chancen nutzt und wenn das Ding von Toni Menzel, dem ich so gewünscht hätte, dem Toni, wenn das reingeht, Stell dir einfach mal vor die Geschichte, Stefan Kutschke mit dem Anschlusstreffer und quasi der Dresdner Nachfolger, Toni Menzel, oh, du hättest da eine Woche abfeiern können, macht dann das 2-2. Die Chancen waren ja da. Also von daher wäre da alles gut gewesen und es wäre eben in Braunschweig schon möglich gewesen. Ich hatte den Eindruck, Tino, ich war ja in Braunschweig nur mit vor Ort, das war so ein bisschen ein Düsseldorf 2.0. Also Gegner vielleicht in Ansätzen griffiger, Dynamo hatte viele Chancen, wieder ein überragender Torhüter, mit Hoffmann diesmal beim Gegner, selten dämlich bei den Gegentoren sich angestellt, Dynamo Dresden. Hoffnung bis zum Schluss, wirklich bis zum Schluss, also dieses Mal wirklich bis in die, weit in die 7. Minute der Nachspielzeit rein. Aber am Ende stehst du belämmert da und es fühlt sich scheiße an.
Ich glaube, genügend Chancen heute, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Nicht nur hinten raus, sondern über das ganze Spiel gesehen. XG-Werte schaue ich nicht gerne drauf heute. Und dann geht es ganz viel um Effizienz. Geht aber auch darum, dass wenn wir so wenig zulassen, meiner Meinung nach, dass wir dann in entscheidenden Situationen abgrasen. Gierigkeit von zweiten Bällen, da war Braunschweig besser. So fällt das erste Tor und beim zweiten einfach besser in der Boxverteidigung, weil es eine Situation ist, die x-mal im Spiel vorkommt. Da besser zu sein in den entscheidenden Momenten, dann lässt du eigentlich ganz, ganz wenig zu, hast genügend Möglichkeiten, Punkt mitzunehmen oder mindestens einen Punkt mitzunehmen, so zurückzukommen, eigentlich wenig zuzulassen, 0-2 Rückstand, kommst dann zurück, hast Möglichkeiten, das Spiel sogar noch zu gewinnen. Soll Mut geben, soll den Jungs Mut geben und trotzdem sind wir extrem enttäuscht heute, dass wir nichts mitnehmen können, weil wir natürlich mit einem Punkt einen sehr, sehr großen Schritt hätten machen können.
Ich habe das Spiel nachgelesen und in Erinnerung geblieben ist mir der Satz, dass der beste Mann auf dem Platz der Braunschweiger Torhüter war und das sagt dann halt alles. Habe ich den ganzen Text gelesen und dann muss es ja mit Abstand der Beste gewesen sein. Der muss ja wirklich mehrere exquisite Chancen zunichte gemacht haben. Ja, und dann fällt, also wenn wir in der Vorsaison bei Thomas Stamm das Wort in Summe hatten, was er immer wieder sagte, dieses Jahr ist es das Wort Effizienz, finde ich. Irgendwie das, aber er muss es ja immer wieder sagen, weil es immer wieder um das Thema geht. Aber erinnert dich, im frühen Frühjahr hatte Dynamo so eine krasse, effiziente Phase. Da haben sie, glaube ich, 3-4 Spiele gezogen, aufgeholt in Schalke damals, ne, wo sie 2-2 spielen. Da waren sie krass effizient. Und jetzt waren sie es halt zweimal nicht mehr. Dazu kommt dann eben, dass der Torwart gut ist. Und wir machen natürlich aus dem Vorrundenletzten auch keine Übermannschaft für die Rückrunde. Deshalb denke ich, es ist alles okay. Wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Und ja, du kannst aus so Dingern nur lernen. Und diese zweite Liga, das haben wir lange nie gesagt, aber stimmt ja immer noch, ist halt eben brutal eng. Die ist brutal eng. Und das zeigt ja auch der Blick nach oben und der Blick nach unten. Das ist ja die Liga, wo oben und unten noch nichts entschieden ist. Im Vergleich zu allen anderen Ligen. In der dritten Liga ist der Abstiegskampf durch. In der Bundesliga ist das Meisterrennen seit Wochen durch. Nur in der zweiten Liga ist es oben wie unten noch echt spannend.
Du siehst das ja auch an einem Beispiel wie Fortuna Düsseldorf, die jetzt einfach mal die SV Elversberg, den designierten Aufsteiger, so weggehauen haben. Also, dass das auch kein Fallobst ist. Da sind auch wirklich gute Mannschaften mit dabei. Und es ist in keinem Spiel in der Rückrunde so gewesen, dass Dynamo schlecht war, schwächer war, sondern sie waren immer mit auf Augenhöhe und haben natürlich Spiele auch verloren. Aber das in Braunschweig, das war schon unglücklich und wir müssen aber natürlich auch drüber reden, sich bei den Gegentoren nicht gut angestellt.
Das stimmt, das habe ich auch so gelesen. Ich würde noch mal kurz bei Düsseldorf bleiben. Guck mal, die gewinnen jetzt gegen Elversberg und das durchaus furios. Und die sind trotzdem noch in höchster Abstiegsnot. Und dann habe ich heute gelesen, dass der Cedric Itten, der ein oder andere Dynamo-Fan wird sich an den Namen erinnern, der ist jetzt gesperrt. Der hat, glaube ich, 18 Scorerpunkte für Düsseldorf. Was ist denn jetzt in Düsseldorf los? Die holen so einen furiosen Sieg heute und schweben trotzdem noch in höchster Abstiegsnot. Also wer will denn mit denen tauschen? Deshalb sage ich, für Dynamo sieht es doch nicht rosig aus, aber wirklich gut. Diese Obachthaltung, die wir letzte Woche so ein Stück weit gepredigt haben, die müssen sie beibehalten. Aber da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass da jetzt jemand sagt, das wird ein Selbstläufer. Aber, und da sind wir bei den Gegentoren, das darf natürlich auch gegen Kiel nie passieren. Also ich bin schon dabei, dass Kiel das Spiel nicht herschenken wird, auf keinen Fall. Dynamo wird diesen einen Meter, diesen Meter mehr gehen. Aber wenn du natürlich hinten krasse Abwehrfehler machst, wird Kiel nie vorbeischießen, wenn sie einen effizienten Tag haben. Also hinten muss die Null stehen, so wie sie es eben dann auch gegen Kaiserslautern gemacht haben. Insofern, ich habe es nicht ganz ausgesprochen. Deshalb ist die Situation vielleicht vergleichbar, wenn wir von Düsseldorf 2.0 in Braunschweig reden, wie vor dem Spiel vor Kaiserslautern. Und da ging ja alles gut.
Der VAR entscheidet, dass du natürlich insofern gesagt hast, aber das mal nur am Rande. Hören mal rein, was Robert Wagner, wieder mal einer der Besten bei Dynamo, nach dem Spiel gesagt hat.
Wie nimmst du das Spiel wahr, diese knappe 1-2 Niederlage?
Ja, natürlich, wir sind jetzt sehr enttäuscht, so kurz nach dem Spiel. Gerade wenn man so die Schlussphase sieht, waren wir sehr knapp dran, hier den Ausgleich zu machen. Kriegen zwei dumme Gegentore zu dummen Zeitpunkten. Aber ich fand, wir waren eigentlich gut im Spiel, haben gute Passstaffetten gehabt, aber dann wieder die letzte Flanke, die letzte Kaltschnäuzigkeit heute gefehlt.
Und wieder der Torwart, ne? Vom Gegner, der euch heute so ein bisschen den Zahn gezogen hat.
Kann man so sagen, ja. Elfer verschossen, das gehört dazu. Wie gesagt, sehr enttäuscht sind wir jetzt alle gerade.
Kannst du erklären, woran du es festmachst, dass ihr heute hier nichts mitnimmst? Siehst du es eher an der Defensive? Du hast die Tore schon angesprochen, wo ihr beide Male gepatzt habt. Oder ist es einfach, dass ihr die Chancen, vor allem die in der Schlussphase, nicht genutzt habt?
Ich denke, es ist so eine Mischung aus beiden. Wir waren zweimal vorm Tor, haben zweimal ein Tor gemacht. Das darf so irgendwie nicht passieren. Und gerade mit unseren Chancen jetzt hinten raus wäre ein Punkt mehr als verdient gewesen.
Führungstor, 20. Minute für Eintracht Braunschweig. Keller köpft da den Ball dort in die Mitte. Kann man auch anders lösen. Also insgesamt kann man das anders lösen. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Dynamo sich da im eigenen Strafraum dem Gegner quasi den Ball dann serviert.
Das ist dann wirklich so ein Ding wie in der Hinrunde. Da haben wir das öfter gehabt. Und das war eben gegen Düsseldorf auch so, dass diese Konzentrationsaussetzer so an die Hinrunde erinnerten. Das fügt sich jetzt an. Aber bring mich noch mal kurz auf den Stand. Ich habe die Aufstellung gelesen und da fehlten sowohl Friedrich Müller als auch Julian Pauli. Deswegen stand Lukas Böder in der Innenverteidigung. Warum?
Pauli eben noch als Konsequenz nach dem Spiel gegen Kaiserslautern. Der ist die Woche nicht fit geworden. Und Müller war kurzfristig ausgefallen, ist erkrankt gewesen. Und dann fällt ja auch noch Thomas Keller aus. Und da müssen wir jetzt die Woche wirklich hoffen, dass die drei, dass zwei von den dreien wieder fit werden. Bei Keller ist eben auch durch die Kopfverletzung noch nicht ganz klar, was da wird. Also ich hoffe mal, Friedrich Müller, diese Erkrankung, der musste sich übergeben in der Nacht davor, dass das wieder besser wird. Aber die Innenverteidigung, das merkst du natürlich, die sind eingespielt, die Jungs. Und das war ja auch ein Garant dieser starken Rückrunde, die drei Innenverteidiger, also Pauli, Keller und Müller.
Ja, das stimmt natürlich. Thomas Keller ging ja auch noch raus zur Halbzeit. Die Innenverteidigung, das haben wir oft genug ja auch gesagt mit den zu Null Spielen, auch das war ein Garant für die Rückrunde. Und wir haben es ja jetzt in Braunschweig gesehen, wenn da ein paar Eckpfeiler fehlen, da wird es schwierig, mal vorsichtig formuliert.
Genau das, Tino, das hat man eben beim 2-0 von Braunschweig gesehen. Ein Claudio Kammerknecht, der momentan nicht die Spielpraxis hat, der sieht natürlich beim zweiten Gegentor nicht gut aus. Tim Schreiber hat vielleicht auch so eine Aktie dran, kommt dort raus, kriegt den Ball nicht. Aber insgesamt, Claudio Kammerknecht beim zweiten Gegentor, da hat er seinen Gegenspieler laufen lassen und der macht dann das 2-0.
Die Jungs haben es die letzten Wochen gut gemacht. Es waren die drei, die jetzt viel auf dem Platz waren. Ehrlicherweise auf den Positionen hatten in Nürnberg eher das zentrale Mittelfeld, was gefehlt hat. Und dann ist die Chance zu spielen, die wird immer kommen. Und dann geht es immer um, wie komme ich ins Spielen, wie ist dann meine Leistung. Und deshalb sagen wir seit eh und je, es ist entscheidend, alle immer wieder mit an Bord zu haben. In den entscheidenden Situationen haben wir es nicht gut verteidigt. Das geht dann nicht nur um die Innenverteidiger, aber in den zwei Situationen haben wir es nicht gut verteidigt, zweite Bälle abzugrasen beim ersten Tor. Da geht es viel um die Außenmittelfeldspieler, geht es viel um die Achterposition. Da waren wir deutlich gieriger in den letzten Wochen wie jetzt in der Situation. Und dann ist es immer einfacher, mit Rhythmus zu spielen. Aber es ist auch keine Ausrede, weil Nürnberg hat gezeigt, dass wenn du ganz, ganz lange nicht spielst, du auch gute Spiele machen kannst. Und da müssen wir am Ende hinkommen und dann schauen, wer am nächsten Sonntag zur Verfügung steht, was die Innenverteidiger anbelangt.
Und dann kommt Dynamo aber trotzdem zurück. Mit dem Elfmeter erstmal hatten wir gehofft. So, Stefan Kutschke, das wäre eigentlich die Story gewesen. Kutschke ist schon drin, schnappt sich den Ball, war eigentlich auch klar, weil Stefan ist ein sicherer Elfmeterschütze. Wir müssen auch gleich noch reden, warum es nicht gelb-rot gegeben hat. Für mich immer noch nicht ganz klar, was Christian Dinger da für eine Entscheidung getroffen hat. Jedenfalls wurde vom VAR das Ganze nochmal nachgeschaut, dann haben die auf Elfmeter entschieden, alles gut. Und dann versemmelt den Stefan?
Dann war es für mich 0,0 so, dass eine Unsicherheit da war oder nicht klar war, wer schießt, weil ich Abläufe sehe, weil Dinge klar besprochen sind und dann geht es nicht darum, jemanden zu bestimmen. Am Ende haben wir gerade aktuell diesen stabilen Schützen nicht, aber was nicht heißt, das war, wenn wir nächste Woche Sonntag 15:30 einkriegen, habe ich die volle Überzeugung, weil ich das Woche für Woche sehe, dass wir das hinbekommen, dann auch vielleicht den Entscheidenden reinzumachen.
Ich habe schon schlechtere Elfmeter gesehen, auch an diesem Wochenende. Zum Beispiel den vom Darmstädter Spieler, der den mitten in die Arme schießt in Münster. Aber das ist dieses Halbhoch. Wenn du halb hoch schießt, da gibst du dem Torhüter natürlich schon eine Chance.
Dem ist so. Ich habe ehrlicherweise den Elfmeter jetzt nicht gesehen. Auch den habe ich nur nachgelesen. Da ist der Torwart natürlich immer der strahlende Sieger, wenn er ihn hält. Aber er musste jetzt keine ganz große Glanzparade aufwenden, um den zu halten. Und trotzdem, ja, siehst du als Schütze immer doof aus. Klar, aus dem Elfmeter immer automatisch gleich ein Tor zu machen, ist sicherlich auch falsch zu sagen, jetzt haben wir einen Elfmeter, damit haben wir ein Tor sicher. Du hast das Wochenende angesprochen, da gab es einige Beispiele, wo das nicht geklappt hat. Und trotzdem ist es aber gut, dass er den Ball auch genommen hat. Elfmeter, das bleibt ein Dynamo-Thema. Wenn wir übernächste Woche auf die Saison zurückblicken, ist das ein Thema, was eben nicht geklappt hat. A, gab es wenige, das wird sicherlich vielleicht Gründe haben, vielleicht ist es auch Zufall, aber wenn du dann einen hattest, dann sind eben von den wenigen zu viele verschossen worden.
Wir können es in Zahlen ausdrücken, mein lieber Tino. Du hast recht.
2 von 3, ne?
Naja, eigentlich 3 von 4, weil wir dürfen den im Pokal auch nicht ganz vergessen. Der wäre wichtig gewesen damals, der von Jakob Lemmer. Aber du hast recht, in der Liga sind es 2 von 3, die versemmelt worden sind. Eben der von Vermey und der von Kutschke. Christoph Daferner hat in der Hinrunde den einen verwandelt. Und Lemmer, wie gesagt, auch im Pokal gegen Mainz gescheitert. Haben wir ein Elfmeterproblem?
Würde ich jetzt so nicht sagen, weil du hast natürlich 3 sichere Schützen. Ehrlicherweise stand ja Christoph Daferner bei den anderen beiden Elfmetern gar nicht auf dem Platz, ne? Muss man auch sagen. Nee, würde ich nicht sagen. Die Frage ist eher, aber da fällt mir natürlich jetzt der Blick zu den anderen Mannschaften, ob 3, wenn wir jetzt mal von den am Ende 34 oder bis jetzt 33 Ligaspielen ausgehen, ob da 3 Elfmeter wenig sind. Hört sich Tatsache so an. Ich weiß gar nicht, was haben die anderen Truppen so?
Naja, also 7, 8 Elfmeter ist schon der Durchschnitt.
Na, dann hast du natürlich eher in die Richtung ein Elfmeterproblem, dass du deutlich zu wenig hast. Und dann ist das wieder die Frage, woran liegt das? Wie gesagt, ist das Zufall oder lässt sich Dynamo, sage ich mal ganz keck, Dynamos Spieler im Strafraum zu schlecht fallen? Keine Ahnung, ist jetzt schwierig, aber ja, ein Thema ist das bestimmt. So wie Standards ein Thema sind, gehört das ja indirekt irgendwie auch dazu, kann man schon darüber mal nachschauen. Ich bin mir sicher, Thomas Stamm und sein Team werden das dann auch schon mal ein Augenmerk drauf gelegt haben und mal versucht haben zu analysieren, woran das liegt.
Die wenigsten Elfmeter hat Fortuna Düsseldorf bekommen, die haben 1 erhalten, Dynamo 3 Elfmeter, ähnlich wie Münster und Darmstadt. Die meisten hat wer erhalten?
Boah, du stellst mir immer Fragen, warte, wer hat denn immer viel Schalke bestimmt?
Nee. Ein Trainer, der ständig auf die Schiedsrichter schimpft, ständig und kriegt die meisten Elfmeter.
Thorsten Lieberknecht.
Nee. Christian Titz.
Trainer sind doch gar nicht mehr am
Christian Titz schimpft ständig auf.
Okay.
Also, Stefan Kutschke hat in der Situation mit dem Elfmeter nicht getroffen. Was hat er nach dem Spiel gesagt?
Das tut extrem weh, dass er es heute noch nicht festmachen konnte. Woran machst du es fest, dass es dann nicht mehr zum 2:2 geklappt hat?
Elfmeter-Fehlschuss. Und ich glaube, beim ersten Tor können wir den Ball woanders hinklären. Nicht dort vorne wieder hin. Zweites Gegentor wussten wir, okay, Flanken kommen vorne rum. Vermeidbar. Und ich glaube, wenn wir dann diesen Plan C spielen mit langen Bällen, da sind wir trotzdem mal zu Möglichkeiten gekommen. Ich meine, wir hatten durch den Toni, glaube ich, Lattentreffer. Wir hatten noch mal genügend Möglichkeiten, dass du hier wenigstens 2:2 spielst. Jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt haben wir ein Heimspiel für uns und das muss gezogen werden.
Mit deinem Treffer kam die Hoffnung dann nochmal zurück mit dem Anschlusstor. Und ich hatte echt das Gefühl, hier geht noch was. Also, und ihr hattet ja die Möglichkeiten, aber ihr hattet heute irgendwie Ronto Morfmann berühmt geschossen, wie Carsten Meyer vor 2 Wochen.
Ja, ist leider auch ein Punkt. Wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, du hattest danach noch Möglichkeiten, hier aufs 2:2 zu gehen. Da musst du sagen, ja, ist ein guter Torhüter, hat gute Bälle gehalten. Wir müssen aber an uns den Anspruch haben, aus den Chancen, die wir haben, du hast angesprochen, wie in Düsseldorf, dann mehr zu machen.
Sag was zum Elfmeter. Wie schätzt du den an? Hat er den gut gehalten?
Oh, ich habe ja schon ein paar geschossen in meiner Karriere. Du warst bei vielen dabei. Habe mich da früh entschieden. Muss ich aber entweder eine Entscheidung treffen, ganz hoch oder ganz flach. Und halb hoch war dann, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Von der Schärfe, glaube ich, hat es nicht gelegen. Und
nimm uns mal mit, wie war denn jetzt die Maßgabe in der Kabine? Jetzt ziehen wir das Ding zusammen in 8 Tagen?
Absolut, anders geht's nicht. Das war unsere Marschroute schon ganze Saison, ganze Rückrunde explizit. Haben immer wieder Rückschläge erlebt. Und die Mannschaft ist aber so klar, dass es am nächsten Spieltag zu Hause dann eben fertig bringt.
Ich weiß, du willst da jetzt wenig über dich reden und trotzdem müssen wir nicht drum herum reden. Das wird doch für dich eine besondere Woche werden.
Ich denke.
Hätte der Fabio Kaufmann mal unabhängig vom Elfmeter auch gelb-rot sehen müssen? Also gut, die erzählt es, wie Karl May von Indianern erzählt bekommen hat. Du hast es ja nicht gesehen.
Aber aus schöner Vergleich übrigens. Aber gibt es vielleicht so eine Regel, habe ich mich jetzt gefragt, im Sinne von nur eine schlimme Strafe, in dem Fall der Elfmeter, und dann gibt es keine gelb-rote Karte? Gab es sowas nicht mehr?
Aber das hatte mir auch einer geschrieben. Ne? Ja, aber das ist doch bei Notbremse. Was ist denn das? Der trifft den ja wirklich mit dem Ellbogen. Und der hatte kurz vorher gelb gesehen. Warum der dort nicht gelb-rot? Also, der trifft den ja wirklich auch mit dem Ellbogen. Weiß ich nicht.
Ich habe gelesen, es wäre keine Absicht gewesen.
Ja.
Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen der Karl May auf der Indianersuche, aber ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, es war sportschau.de.
Okay.
Dort wurde mir erzählt, es wäre keine Absicht gewesen.
Naja.
Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich das geringste Kriterium, ob Absicht dahinter steckte oder nicht.
Na, da möchte ich dich mal fragen, bei wie vielen Elfmetern, da würde der Übeltäter immer sagen, hey, es war alles, aber es war wirklich keine Absicht. Also ich wollte vieles, aber es war keine Absicht.
Ich treffe ihn unglücklich. Ich treffe ihn unglücklich.
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nur für mich dann das Verständnis, wenn er da ein Foulspiel sieht, den Ellbogen im Gesicht des Spielers, dann ist es für mich eine klare zweite Gelbe. Aber es ist eine andere Perspektive. Es ist natürlich keine Absicht. Ja, für mich, wenn er den Elfmeter gibt, den gibt er dann. Dann ist es für mich klar, dass er auch Gelb geben muss. Und dann wäre es innerhalb von, glaube ich, 2 Minuten von 3 Minuten Gelb-Rot gewesen. Aber ist so, die Dinge müssen wir annehmen. Hat einen Elfmeter, die Möglichkeit, in der 66. ranzukommen, haben wir ihn nicht genutzt. Wir haben danach genügend Möglichkeiten. Wir wissen schon, dass wenn du mit einem Spieler mehr spielst, gute 30 Minuten, dass das nochmal in eine andere Richtung laufen kann. Aber die Dinge müssen wir akzeptieren.
Und wenn du dort dann gegen 10 weiterspielst, dann sieht es vielleicht auch noch anders aus. Aber nochmal, in der 87. Minute macht der Stefan ja den Anschlusstreffer. Dann haben sie den Hoffmann einmal überwunden. Und dann diese Schlussphase. 7 Minuten Nachspielzeit. Wirklich. Wir haben dort gestanden und gehofft und gebangt und das Stadion stand natürlich auch, ist jetzt durch die Laufbahn, natürlich kommt die Stimmung nicht so brutal rüber wie bei uns im Kessel, aber es war schon emotional. Und dann hast du dort eine Chance nach der anderen und du hast echt am Ausgleich geschnüffelt.
Es hätte ja ein Tor gereicht. Und fällt mir wieder Thomas Stamm ein, als er in der Vorsaison sagte in Bielefeld, da gab es ja dann ganz spät den Gegentreffer. Diesmal fiel ganz spät das Tor nicht. Wir müssen geduldig bleiben. Diesmal war es noch nicht so weit, aber wenn wir weiter an uns glauben, wird der große Moment kommen.
Aber unter der Woche hat der Thomas Stamm gesagt, naja, das Braunschweig-Spiel wird weisen, ob wir weiter sind als im Vorjahr. Im Vorjahr gleiche Konstellation, Mannheim. Du hättest in Mannheim ja auch anders aufsteigen können. Du bist dort aufgestiegen, weil Aachen geholfen hat. Jetzt hast du den Klassenerhalt nicht selber schon gar nicht geschafft und mitgeholfen hat auch keiner so richtig. Also ein bisschen Hertha BSC beim Abschied von Toni Leistner aus dem Hertha-Trikot. Aber eben der SV Elversberg hat uns nie geholfen. So.
Wir wollen einen Schritt weiter sein, wie wir es letztes Jahr waren in Mannheim. Nicht auf andere angewiesen zu sein, sondern das selber zu ziehen, da einen Schritt weiter zu sein, erfahrener zu sein, klarer zu sein. Ja, auch das war Thema. Und jetzt können wir zeigen in dem Spiel, in diesem einen. Nicht nächste Woche, sondern in diesem einen, ob wir einen Schritt weiter sind, wie wir es letztes Jahr vielleicht in Mannheim waren, weil die Situation ist 1:1 die gleiche.
Sind wir deshalb jetzt nie weiter als im Vorjahr oder wie schätzen du das ein?
Na, erstmal haben wir es noch selber in der Hand. Das will ich immer erstmal festhalten. Das stimmt. Und die Mannschaft wirkt und dabei bleibe ich. Und deswegen bin ich auch so zuversichtlich, was jetzt das Kiel-Spiel anbetrifft. Die ist gefestigt, die spielt einen guten Fußball. Die hat in Braunschweig, und das hat Thomas Stamm, glaube ich, nach dem Braunschweig-Spiel gesagt, dass er der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen kann, bis auf dieses Wort mit E und Fizienz. Das ist halt ein bisschen das Problem gewesen. Aber das Spiel war gut. Und das war eben auch in Düsseldorf soweit okay. Das war gegen Kaiserslautern gut, das war in Nürnberg gut. Warum soll das gegen Kiel jetzt nicht gut werden? Das war gegen Bochum auch gut. Also die letzten Wochen und wo es immer spitz auf Knopf stand, wo du immer unter Druck standst und Dynamo hatte die größte Drucksituation. Also wir können jetzt mal eine Liga nach oben gucken, nach Heidenheim. Was sollen die sagen? Die haben das seit Wochen. Nee, Dynamo wird das machen. Und jetzt sage ich dir aber mal ganz leise, und selbst wenn am Ende Dynamo nicht hilft, nicht selbst dafür tut und trotzdem die Klasse hält, soll es mir für einen Moment auch erstmal egal sein.
Dann, Tino, finde ich, ist hier ein guter Zeitpunkt, um über den Sonntag der Entscheidung zu sprechen, über das, was kommt mit dem großen Saisonfinale in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und darüber sprechen wir jetzt mit Sky-Moderator Hartmut von Karmecke.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Dann freue ich mich sehr von den Kollegen von Sky in der Leitung, Hartmut von Karmecke. Hartmut, guten Tag.
Hallo, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
Und weißt du, wann du das letzte Mal dabei warst? Justament, Hinrunde, nach der Niederlage gegen Braunschweig vor dem Spiel gegen Kiel. Exakt.
Natürlich weiß ich es noch, weil ich weiß ja auch noch genau, wir haben uns ja zwischendurch auch immer mal wieder gesehen, ich weiß noch genau, dass ich damals vorausgesagt habe, Leute, macht euch keine Sorgen, Dynamo schafft das. Und ihr alle so, boah, wir haben 13 Punkte, wir sind Letzter, wir spielen eine ganz miese Hinrunde. Und ich so, ja, mal nicht die Flinte ins Korn werfen und so, Mensch, ihr seid so ein toller Club und so weiter. Also ich spreche immer von ihr und es hat sich bewahrheitet. Deshalb erinnere ich mich sehr gut an meinen letzten Auftritt bei euch.
Du feierst dich aber ganz schön dafür ab. Also bist du mit allen Prognosen so richtig gelegen?
Ja, du, wir tippen ja alle vorher immer die Abschlusstabelle. Und ich lag völlig falsch bei allem. Also wirklich. Ich habe jetzt nicht nochmal aktuell drauf geguckt, mache ich jetzt diese Woche. Aber also ich habe die Hertha vorne getippt und Elversberg unten und keine Ahnung was noch. Aber also ich war ganz schlecht.
Ich glaube, das geht vielen so. Also gerade Elversberg hatten viele so gesagt, Mensch, die werden es schwer haben, nachdem der Trainer weg ist, nachdem Großteil auch der wichtigen Spieler weg ist, haben viele gedacht, Elversberg könnte tricky werden. Und ich glaube, es haben auch ein paar gesagt, dass Mannschaften, die jetzt noch unten drin stecken, dass die eher oben spielen. Stichwort Düsseldorf.
Absolut, ja, so ist es. Und wenn du es gerade erwähnst, also Elversberg, dann hatten die ja diese ganzen Verluste, 6 Stammspieler vor der Saison plus Trainer, du sagst es. Und dann noch in der Winterpause auch noch, ne? Denk an Ebnu Talib, bester Stürmer, zack, weg nach Frankfurt. Dann geht noch Ole Boog, der Erfolgsmanager über Jahre, da alles aufgebaut, totale Bezugsperson etc., weg mitten in der Saison, auch wenn es gegen Ende ja ist. Aber sowas kann ja andere Mannschaften auch richtig umwerfen. Ne? Und ja, also ich muss sagen, habe ich größten Respekt vor und habe es überhaupt nicht vorausgeahnt. Und was die da machen, Wahnsinn. Und die haben ja auch ein Matchballspiel jetzt, wenn sie gewinnen, sind sie in der Bundesliga und zwar direkt aufgestiegen, das wäre völlig verrückt. Und was du erwähnst, Fortuna, ja klar, habe ich auch gedacht, hey, toller Club und die werden es schon schaffen und haben immer oben mitgespielt etc. Aber auch da, ne, Klaus Allofs dann musste gehen während der Saison, Trainer natürlich und so, und dann hat man auch gemerkt, okay, da stimmt's nicht diese Saison. Und wenn du da oben mitspielen willst und aufsteigen willst, dann muss halt vieles zusammenkommen und vieles stimmen.
Lass uns so ein bisschen auch natürlich über die Konstellation sprechen. Ich glaube, ihr klatscht alle lustig in die Hände, denn der letzte Spieltag, Sonntag, 15.30 Uhr, magische Zeit, Sonntag, 15.30 Uhr, da geht's ums Eingemachte. Ich habe mal geguckt, in 8 von 9 Spielen geht's tatsächlich noch um etwas. Die einzige Partie, die so ein bisschen außen vor ist, ist die Partie zwischen Karlsruhe und Bochum. Da gibt es den Abschied von Christian Eichner, aber ansonsten geht es in allen Spielen noch um etwas und ich kann mir vorstellen, in allen Stadien wird man Sky irgendwie laufen lassen, wird einen Ticker laufen lassen, weil natürlich alle auch informiert sein wollen, was da passiert, weil viele Vereine sind auch von den Ereignissen und Ergebnissen auf den Parallelplätzen abhängig.
Und das ist ja das Spannende und das macht ja diese Konferenz so großartig, ob sie bei uns läuft, ob sie im Radio läuft, wo auch immer. Also das einfach so dieser letzte Spieltag, wenn es wirklich noch um so viel geht wie jetzt, das ist ja großartig, da vor dem Fernseher zu sitzen, alles live miterleben. Ne? Man weiß ja die Jahre, ob Bundesliga, zweite Liga, was da passiert. Ne? Das Tor fällt hier und dann wird umgeschaltet und dann ist die Entscheidung da. Und es gab so viele packende und mitreißende Finals in den Ligen. Und das wird auch so eins werden, also oben und unten. Und das ist ja immer das Tolle, ne? Dass man sagt, da sind die Entscheidungen noch nicht gefallen. Und wie du sagst, das sind irgendwie so viele von den anderen abhängig. Das macht es natürlich für uns auch dann schwierig, so in der Vorberichterstattung vor den Spielen. Ne? Wir müssen ja immer Prioritäten setzen, weil wir nicht über alles erzählen können. Und dann, wenn es noch in 8 Spielen um was geht, müssen wir quasi alle Spiele behandeln. Macht für uns schwieriger. Aber wir probieren den Fans natürlich immer das Wichtigste dann vorher zu berichten und die einzustimmen auf so ein tolles Finale.
Also wenn man am Sonntag jedes Mal, wenn das Wort Blitztabelle kommt, einen Schnaps trinken müsste, ich glaube, da ist man schon nach 15 Minuten besoffen. Ich glaube, die Blitztabelle wird häufig eingeblendet werden.
Ja, absolut. Und das ist auch immer eine Schwierigkeit. Ja, sage ich dir mal, das ist ein Insight. Da laufen ja automatisch Daten in ein System. Ne? Das machen ja Datendienstleister, die dann die Spielstände aktualisieren etc. Dann muss das erst ins System, dann muss das quasi aktualisiert werden und dann muss man höllisch aufpassen, dass das dann auch bei uns im System so übernommen wird, damit die nicht falsch sind. Und das kann bei so vielen Spielen gleichzeitig dann mal passieren. Und da sind die Kollegen richtig gefordert, immer nochmal den Ticker auf der einen Seite aufzuhaben im Internet und dann die eigene Blitztabelle zu gucken, okay, stimmt das? Ja, nein. Auch die Kommentatoren müssen da drauf gucken. Die wissen das natürlich genau, wie viele Punkte hat jetzt ihre Mannschaft. Aber da muss man immer höllisch aufpassen, weil sonst der Fan zu Hause sitzt und sagt, ja, was ist denn mit dem bei Sky los? Ich habe gar keine Ahnung, was ist das für eine Tabelle?
Ja, ich glaube, manch einer muss wahrscheinlich auch bei euch nochmal in den Volkshochschulkurs, welche Konstellationen sind möglich. Also mir ging es ja schon so, nach dem vorletzten Rückrundenspieltag, nach dem Sonntag, dass man alle Konstellationen beachten muss, das ist so tricky, da vergisst man dann doch eine. Mir ist diese Magdeburg-Konstellation zum Beispiel entfallen. Also es gibt ganz verrückte Konstellationen.
Ja, also es ist wirklich verrückt. Und deshalb sagen ja auch die Trainer und die Mannschaften und alle Spieler und so zu Recht, wir müssen auf uns gucken. Es hilft nichts. Und bei Dynamo ist ja der klassische Fall. Einfach dieses letzte Spiel gewinnen, Heimspiel, Kiel ist eh gerettet. Okay, Dynamo ist jetzt nicht die stärkste Heimmannschaft irgendwie die Saison, aber dieses volle Stadion und du kannst es schaffen und du hast Bock. Und dem Fall bei Dresden, da muss ja wirklich jetzt viel passieren, damit die noch unten reinrutschen, weil ja wirklich so viel andere da irgendwie punkten und gewinnen müssen und so. Aber einfach auf sich selber gucken, punkten oder am besten Fall gewinnen und dann ist man auch durch und dann kann man eine große Party feiern und das hätte sich Dynamo wirklich verdient und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, also klar, man hat schon alles erlebt und so, logisch, irgendwie Abstieg Nürnberg damals aus der Bundesliga, hat keiner mehr für möglich gehalten, alle anderen gewinnen etc., aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dynamo noch irgendwie auf diesen Platz 16 rutscht.
Ja, aber eben der Fall Nürnberg damals, wo Frankfurt so hoch gewonnen hat, ist halt immer wirklich das Beispiel, was du dann vorhältst und sagst, Kinder, es kann eben alles passieren. Und inflationär wird jetzt auch der Spruch gebracht mit den Pferden, die vor der Apotheke, du weißt, sich nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Also von daher, ich bin komplett bei dir. Einfach die Aufgabe lösen. Eigentlich, du sagst, Dynamo ist jetzt nicht das stärkste Heimteam, aber in der Rückrunde 5 Heimsiege, das ist ordentlich. Insgesamt 6 Heimsiege bislang und einen soliden Saisonabschluss feiern und eine starke Rückrunde dann irgendwie krönen mit einem Heimsieg gegen Kiel. Das muss die Marschroute sein. Und dann bist du unabhängig von allem, was auf anderen Plätzen passiert.
Und diese Rückrunde, ne, Jens, die war ja wirklich fantastisch. Also jetzt klar, die Niederlage Braunschweigs war ein bisschen blöd, auch für die Rückrundentabelle. Jetzt sind sie nur noch 4. Vorher waren sie 3. Aber allein, wenn man da drauf guckt, ne, 4. Platz, 25 Punkte geholt, genauso viel wie Elversberg. Und die steigen vielleicht direkt in die Bundesliga auf. Also das ist aller Ehren wert. Und hätten sie jetzt noch gewonnen, wären sie sogar 3. hinter Hannover und Schalke. Also es war so eine fantastische Rückrunde. Und das werden sie krönen und sich nicht nehmen lassen. Wobei, du hast schon gesagt, ne, wenn man so die Spiele anguckt und klar, man sagt bei Dynamo, okay, was da alles passieren muss. Aber wenn man die Spiele einzeln anguckt, ist jedes Ergebnis möglich, was dann Dynamo dazu bringen würde, vielleicht runterzurutschen. Also passieren kann das natürlich schon.
Da kommen wir gleich dazu. Ich will erst noch mal kurz Dynamo vielleicht auch mit dir noch mal sezieren. Du hast den Blick von außen drauf. Viel kann man an Sören Gonter sicherlich auch festmachen, dem neuen Sportgeschäftsführer bei Dynamo Dresden, der gemeinsam mit Thomas Stamm dafür gesorgt hat, dass es in dieser Rückrunde diesen Aufschwung gegeben hat. Natürlich mit dem Winterneuzugang. Und dann ist man in so einen Run gekommen mit den ersten Erfolgen gegen Fürth und Magdeburg. Und mit den Siegen kam auch der Glaube zurück, da ist was möglich.
Ja, das ist so, ne? Das ist ja so eine Dynamik bei Fußballmannschaften dann immer. Am Anfang muss es laufen, das muss dann klappen, ne? Das muss sitzen. So, also sonst hätte auch Sören Gonter da keine Chance gehabt, sage ich mal. Aber du musst natürlich dann, wenn du da die Verantwortung übernimmst, erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass überhaupt gewonnen werden kann. Und irgendwie haben sie es geschafft vor dieser Rückrunde. Und ja, da tragen dann natürlich so Neuzugänge auch dazu bei, ne, dass du merkst, okay, wir sind hier mit der Truppe, die aufgestiegen ist, die Euphorie hatte und so weiter, sind wir in die Hinrunde gegangen. Es hat nicht funktioniert. Das hat ja jeder gesehen. Okay, 13 Punkte, letzter, mies. Ne, gute Ansätze, aber Pech auch. Und es klappt nicht. Man holt die Punkte einfach nicht. Und dann, wenn man so eine Veränderung hat auf Positionen wie beim Sportgeschäftsführer, und dann so viele neue Leute holt und es dann am Anfang auch klappt, das ist dann natürlich super. Und ein Schlüssel war natürlich auch, okay, die Spieler holen, aber auch zu sagen, hey, dieser Thomas Stamm, das ist ein guter Trainer, an dem liegt's nicht. Der holt alles raus, der braucht halt dann ein paar Jungs, die vielleicht den Unterschied machen, sei es Wagner im Mittelfeld oder Bob Zien auf der Seite oder in der Abwehr noch ein, zwei gute Leute irgendwie und auch so ein bisschen Konkurrenzkampf vielleicht schüren. Ne? Dann holt man auch einen Torwart, wobei man sagt, hey, braucht man den überhaupt? Ja, weiß nicht und so. Ne? Aber da hat jedes Puzzleteil irgendwie gepasst und Glück gehört auch dazu, aber man muss diese Voraussetzung schaffen, dass das klappt. Und das hat Sören sehr gut gemacht und in dieser Konstellation mit Thomas Stamm als Trainer und dem ganzen Team dann natürlich. Ja, das war dann fantastisch, gleich da Spieltage 18, 19 mit zwei Siegen reinzustarten und dann glaubt die Truppe natürlich auch wieder dran. Und du weißt ja, wie das ist, wenn du zweimal gewinnst, unten drin 6 Punkte holst, da bist du ja gleich wieder mit dabei.
Ja.
Ja, und ja, dann hat es ja einen super Ausgang genommen, oder? Nehmen wir mal an.
Mhm. Thomas Stamm und Mitch Kniat überhaupt beachtlich von den Mannschaften dort unten, die einzigen beiden, die durchgehalten haben über die ganze Saison, die beiden Aufstiegstrainer.
Schon verrückt, ne? Also ich habe mir das auch mal angeguckt mit diesen Trainerwechseln und so. Das sind die einzigen, die nicht gewechselt haben. Und ich war sowohl bei Dynamo als auch bei Bielefeld im Trainingslager vor der Saison, habe da mit den Verantwortlichen gesprochen, ein paar Hintergrundgespräche geführt. Das ist immer sehr hilfreich vor der Saison, um die Situation einzuordnen. Und bei Bielefeld und Kniat war mir das auch immer klar, weil das so eine eingeschworene Truppe ist und so eine, ja, so ein Zusammenhalt und die auch so viele tolle Sachen zusammen erlebt haben, dass klar war, ja, die werden am Trainer festhalten. Also da habe ich nie dran gezweifelt, egal wie es läuft. Ich bin trotzdem bei Arminia gespannt, wie das Saisonfinale ausgeht. Also den Trainer werden sie nicht mehr entlassen jetzt vor dem letzten Spiel, aber wer weiß, wie es ausgeht.
Und klar, egal wie es steht, wenn es eine klare Führung gibt, vernachlässigt man das. Aber man wird natürlich immer verbunden sein mit den anderen Plätzen und mit den anderen Konstellationen. Und wird erstmal noch zum Gegner Holstein Kiel auch lange gezittert. Und ehe das so richtig funktioniert hat mit Tim Walter, hat es auch ein bisschen gedauert. Dann hat Tim Walter das Selbstbewusstsein auf seine Mannschaft aufgetragen und hat den Druck auch von der Mannschaft so ein bisschen genommen. Also für mich bleibt ja diese skurrile Pressekonferenz im Gedächtnis.
Ja.
Ich glaube, das wird es unter Thomas Stamm so hier in Dresden definitiv nicht geben. Aber er hat es natürlich geschafft. Er hat die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt. Die Frage bei Holstein Kiel ist, auch von außen betrachtet, ist ja noch gar nicht mal fix, ob Tim Walter dort weitermacht, oder?
Ja, so ist es. Ist noch nicht fix. Die unterhalten sich nach der Saison, nehme ich mal an. Oder vielleicht geben sie es jetzt bekannt dann vor dem letzten Spiel, das weiß ich nicht. Aber zu Tim Walter, er hat es wirklich geschafft. Genau was du sagst, ne? Du brauchst dann so einen Typen, wenn du da unten drin steckst und es läuft einfach nicht. Brauchst du jemanden? Und vielleicht war Sören ja auch so einer bei Dresden, weiß ich nicht genau. Aber einer, der das vorlebt. Und Tim Walter macht es natürlich auf ganz extreme Weise. Und ich möchte jetzt nicht Tim Walter in eine Schublade mit José Mourinho stecken, aber das war ja auch immer so einer, der dann mal, und da gibt es ja unzählige Pressekonferenzen, wo der durchgedreht ist oder alle gesagt haben, was ist mit dem los? Und so war das mit Tim Walter auch. Und es war ja eine kalkulierte Aktion, ne? Der macht das ja extra, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen oder die Konzentration auf sich zu lenken. Ne? Und dann sagen alle, ne, wir alle sprechen dann drüber, was ist das für einer? Ne? Wie geht denn der mit den Journalisten um? Wie ist denn der drauf und so? Ne? Und keiner spricht mehr über die Truppe und wie schlecht die vielleicht sind oder wie die spielen müssen oder was auch immer. Sondern er schafft es dann, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, weg von der Mannschaft. Die können in Ruhe spielen, sich nur aufs Fußballspielen konzentrieren. Und auch die Spieler sagen ja, dieser Tim Walter, der hat das geschafft, sein Selbstbewusstsein, mit dem er auftritt, und das macht er ja mit jeder Mannschaft und egal, wo er ist und wie sie spielen und so, das ist dem völlig wurscht. Der weiß ja auch, er hat gute Spieler da zur Verfügung, die sind halt gerade nicht gut drauf oder im Formtief oder was auch immer, er muss das nur rausholen. Und klar, am Anfang klappt das dann noch nicht so, aber dann hat er da eine super Serie hingelegt und hat die gerettet und dann noch recht souverän jetzt. Ne? Die haben ja auch wirklich schlecht gespielt zwischendurch und haben nichts auf die Reihe gekriegt. Und der hat das super gemacht. Ja, bin auch gespannt, ob er bleibt. Ich könnte mir das schon vorstellen, weil er, glaube ich, mit Olaf Rebbe da auch einen hat, den da sehr unterstützt und schätzt. Klar, bislang hat er noch nicht die Erfolge gehabt in seiner Karriere, die man ihm vielleicht zugetraut hat. Ne? Mit dem HSV einen Aufstieg jahrelang nicht geschafft. Direkt nach ihm sind sie dann aufgestiegen. VfB Stuttgart damals auch den Aufstieg nicht geschafft. Aber in Kiel, da wo er auch vorher war, hat er eine tolle Zeit gehabt. Und ja, da könnte er jetzt was aufbauen.
Man hat aber natürlich schon gemerkt, im letzten Heimspiel gegen Magdeburg ist so ein bisschen der Ballast runtergefallen. Wir haben es geschafft. Wir atmen mal durch. Der ganz große Druck war weg. Vielleicht hilft das Dynamo ein bisschen. Wir vergleichen das Ganze ja so ein bisschen mit dem letzten Heimspiel gegen Kaiserslautern. Also du musst selbst aggressiv sein, du musst Druck aufbauen und du musst unbedingt versuchen, in Führung zu gehen.
Ja, so ist es. Und ich sehe es genauso wie du, ja, Kiel, Magdeburg. Magdeburg musste auch dann unbedingt punkten und so. Ne? Die haben die Punkte auch unbedingt gebraucht. Denn die drei weg jetzt bei Magdeburg, dann hätten sie 36 schlechtes Torverhältnis, dann wären die 16. Also auch wenn die eine tolle Serie hingelegt haben, die haben die Punkte auch unbedingt gebraucht. Und bei Kiel, ja, da läuft es vielleicht so ein bisschen aus. Und ich kann mir vorstellen, na, wenn die im Stadion in Dresden sind und da ist die Hölle los und da geht's voll runter, dass die dann auch bei, genau wie das du sagst, wenn Dresden in Führung geht, dann vielleicht so sagen, boah, ja, hey, also wir sind eh gerettet. Ob wir jetzt nochmal hier uns dagegen stemmen und gegen alle spielen und so. Auf der anderen Seite, klar, können befreit aufspielen, haben nichts zu verlieren. Ja, vielleicht in Dresden ein bisschen in die Suppe spucken und so, da haben sie vielleicht auch Lust drauf.
Harris kommt zurück, der ja mal in Dresden gespielt hat. Auch das wird eine interessante Komponente sein. Jonas Sterner trifft auf Holstein Kiel, war ja auch mal in Kiel tätig. Also sicherlich spannend. Auf der anderen Seite, es gibt schlechtere Konstellationen als die jetzt von Dynamo Dresden. Du hast alles in der eigenen Hand, du hast 30.000 im Rücken und du spielst gegen einen Gegner, der jetzt nur noch bedingt irgendwelche Ziele hat, der sicherlich guckt, ob er vielleicht einstellig wird in der Tabelle, aber wo es um gar nicht mehr so viel geht. Also da gibt es Mannschaften, die da sicherlich aktuell gerne tauschen würden.
Ja, sehe ich auch so. Und die Voraussetzungen sind super. Also ich meine, ne, damals, als wir das letzte Mal gesprochen haben, nach dem letzten Braunschweig-Spiel, wer hätte da ein Pfifferling aufgesetzt? Oder man hätte die Konstellation genommen, gesagt, hey, nehmt ihr das, ne, am letzten Spieltag so, ihr seid 2 Punkte vorm Relegationsplatz, müsst dann nur noch gewinnen oder ein Punkt reicht wahrscheinlich. Ne, da hätten alle die Arme hochgerissen und gejubelt und gesagt, boah, ja klar, das wäre so cool, wenn wir das schaffen würden. Ja. Und jetzt ist es soweit. Von daher, wenn man sich das so ein bisschen nochmal, wenn man das Revue passieren lässt und dann sich überlegt, hey, was die Truppe alles geleistet hat in der Rückrunde, ja, und jetzt diese Ausgangsposition hat, das wird klappen und die werden sie ergreifen, diese Chance, und die werden auf jeden Fall die nötigen Punkte holen. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube sogar, dass es ein positives Ergebnis werden wird im letzten Spiel. Entweder ein Unentschieden, und es reicht auf jeden Fall, sage ich jetzt mal so, ein Brustton der Überzeugung, oder sogar ein Sieg. Und dann wird es eine große Party werden.
Du glaubst also nicht daran, dass Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC mit mehr als 3 Toren gewinnt, also so ein 4-0 oder so ein 5-1 bewerkstelligt?
Ich habe Arminia öfter gesehen die Saison. Und außerdem ist einer unserer Experten bei Sky ja auch Fabian Kloß, der eine Arminia-Legende ist. Und der hat so Angst, weil er die Arminia kennt. Und weil er diese Dramen kennt aus Jahrzehnten Arminia Bielefeld. Und deshalb bin ich mir sicher, dass sie nicht mit 4 Toren Unterschied gewinnen gegen die Hertha. Die haben jetzt auch nicht super gespielt im letzten Spiel und trotzdem irgendwie gewonnen und so da, ne, gegen Fürth. Irgendwie, klar, haben die nicht die Leistung gebracht, die man erwartet hat von der Hertha. Aber die werden sich auf keinen Fall da mit mehr als 4 Toren abfiedeln lassen in Bielefeld. Das werden die auf keinen Fall machen. Und Bielefeld ist dafür ehrlicherweise, auch wenn ich alle Beteiligten sehr mag, aber die sind dafür nicht gut genug. Aber ein Sieg für Arminia, das traue ich ihnen schon zu. Also das, glaube ich, kann schon passieren. Weil die Hertha, ne, für die geht es auch um nichts mehr. Ne, das ist ähnlich wie bei Kiel jetzt. Na, da kann nicht mehr viel passieren. Also verlieren können sie da schon, aber nicht so hoch, glaube ich nicht.
Das sehe ich ähnlich. Also ich sag mal, bei Bielefeld ist die Konstellation ähnlich wie bei Dynamo. Die haben einen Gegner, wo die Saison ausläuft, die ihre eigenen Saisonziele verfehlt haben. Aber die werden sich nicht abfiedeln lassen, da bin ich bei dir. Für mich die interessanteste Komponente fast mit, zum direkten Duell kommen wir gleich, ist Braunschweig auf Schalke. Ich habe jetzt Braunschweig natürlich am Samstag gesehen, hautnah. Starker Torhüter, muss man sagen. Kämpferisch auch stark. Aber man hat schon gesehen, also wenn Dynamo da nicht kräftig mitgeholfen hätte, haben sie offensiv schon Probleme. Das war nicht zu übersehen. Haben jetzt auch nicht besonders viele Tore geschossen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Klar, Schalke war sicherlich noch ein bisschen Promille getränkt in Nürnberg. Das werden sie aber am kommenden Sonntag nicht mehr sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so eine Meisterparty wollen, wo dann oben auf der Anzeigetafel so 0-2 gegen Eintracht Braunschweig draufsteht.
Auf keinen Fall. Es wird, also das, da gebe ich dir Brief und Siegel, es wird auf keinen Fall passieren. Ich bin mir sicher, dass Schalke dieses letzte Heimspiel gewinnt. Klar, die große Aufstiegsparty, die gab es schon, aber die freuen sich so auf die Bundesliga, die wollen die Fans mitnehmen, die wollen auf jeden Fall da am Ende einen Sieg feiern. Dafür wird auch Miron Muslic sorgen, der Trainer, der wird die richtig einstellen, die haben richtig Bock. Und wenn du dir die Mannschaft von Schalke nochmal anguckst und die Charaktere, da sind schon viele drin, so Timo Becker vorneweg, ne, der sagt, hey, meine Kumpels stehen in der Kurve, auf jeden Fall gewinnen wir dieses Spiel, hauen nochmal alles raus, um einen positiven Saisonabschluss zu haben, weil auch dieser Saisonabschluss, ne, der kommt ja immer mit in die neue Saison rein. Und dann nimmst du den Schwung mit und klar haben die jetzt eine tolle Saison gespielt, frühzeitig aufgestiegen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass sie das letzte Heimspiel gewinnen wollen und werden gegen Eintracht Braunschweig. Und du sagst es, auch die Braunschweiger sind gute Spieler, aber die werden es nicht schaffen, auf Schalke zu gewinnen. Dafür sind sie dann doch nicht gut genug. Und auch wenn ich Lars Konnetka, den Trainer, ein bisschen kenne und der natürlich die Mannschaft top einstellen wird und ein paar taktische Kniffe rausholen wird. Ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, auch da wird Schalke gewinnen.
Ja, also das ist für mich so mit die interessanteste Konstellation. Kann man sagen, für Schalke geht es um nichts mehr. Und doch, ich bin eben bei dir. Es geht um eine ganze, ganze Menge. Dieses gute Gefühl zu transportieren in diese Zweitligameisterparty und dann auch in die neue Saison und das alles mitzunehmen, das ist eine Wucht. Und es wäre was anderes gewesen, wenn die jetzt in dieser Woche nach Ibiza geflogen wären. Jetzt sind sie wieder da. Die Feierlichkeiten sind vorbei. Ich glaube, die werden seriös trainieren. Und die hatten ja auch gesagt, wenn es bei dem Spiel Nürnberg gegen Schalke um was gegangen wäre, auch für die andere Mannschaft, dann hätten sie es nicht gemacht. Also von daher ist das alles okay, ist das alles d'accord.
Ja, sehe ich auch so. Die werden gut in Form sein, die werden da ein tolles Spiel machen. Und ich sehe es genauso. Ne, es gab ja damals auch bei den Bayern zum Beispiel das Feierverbot oder Reiseverbot, ne, weil es für die anderen dann noch um was geht. Ne? Aber wenn es für die anderen um nichts mehr geht, in Anführungszeichen, geht ja immer um was. Ne? Aber wie für Nürnberg, da war das völlig in Ordnung. Da war, glaube ich, auch jeder mit d'accord. Und du kannst ja dann trotzdem noch eine gute Leistung bringen. In dem Fall hat's nicht geklappt, hat aber dann auch niemand gestört.
Nee, dadurch, dass da die Fanfreundschaft da ist, da war das dem allen egal. Fürth gegen Düsseldorf.
Uiuiuiui.
Ja, das hat der Spielplaner sicherlich nicht so gedacht, aber das ist jetzt nee, so quasi so ein kleines Endspiel geworden. Wobei jetzt Düsseldorf natürlich mit dem 3-1 gegen Elversberg einen großen, großen Schritt gemacht hat in Richtung Klassenerhalt, zumindest aber in Richtung Relegation.
Ja, und das war auch wieder ja so eine verrückte Wendung, so ein verrücktes Spiel. Ich lasse ja auch immer meine Experten tippen vor den Spieltagen. Also die sagen, das ist Lotterie. Du kannst es nicht tippen. Ne? Das ist ja unfassbar. Elversberg hätte ja mit einem Sieg quasi den Aufstieg gefeiert und das bei einem Abstiegskandidaten in Düsseldorf. Und dann verlieren die da 3-1. Also das ist völlig verrückt. Das hätte auch niemand gedacht vorher. Bitter für die Fortuna jetzt, dass natürlich Cedric Itten gesperrt ist. Ne? Fünfte Gelbe sich abgeholt, ganz unglücklich. Und da war ein ganz so ein rutschiger, seifiger Rasen. Ne? Und dann ist der einfach nur, der wusste ja natürlich, Mensch, ich darf nicht die fünfte Gelbe holen, sonst bin ich gesperrt. Aber dann ist er irgendwie da ausgerutscht und in den Gegner reingerutscht und hat dann dafür Gelb gekriegt. Also es war auch Pech. Aber was ich toll finde bei der Fortuna, und ich glaube, das ist auch der große Vorteil gegenüber Fürth, dass sie jetzt erstens natürlich dieses Selbstbewusstsein gerade durch diesen letzten Sieg auch haben und dass sie von den Fans so gepusht wurden, ne, bei diesem Heimspiel und alle zusammenstehen. Und bei Fürth, da habe ich das Gefühl, ach, jetzt haben die auch wieder mit Pech verloren bei der Hertha und haben da so viele Chancen verballert oder Torschüsse und so gehabt. Und die Fans, die sind sauer, ne? Die sagen, hey, das gibt's doch nicht, dass ihr es nicht schafft und ne, unterstützen die Mannschaft nicht so, wie die es eigentlich jetzt bräuchte. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was beim letzten Spiel passiert, wie die Unterstützung da aussehen wird. Aber ich glaube auch, dass die Fürther jetzt diese Woche einiges in Bewegung setzen, auch im Umfeld und so, um die Fans zu aktivieren und denen klarzumachen, hey, es geht da um alles nochmal. Wir können es noch schaffen und wir brauchen aber alle, vor allem die Fans, um uns zu unterstützen. Aber jetzt nach dieser unglücklichen Niederlage da gegen die Hertha, da waren die natürlich völlig fertig. Die Mannschaft unten, ne, klar, kein Selbstbewusstsein, werden dann noch irgendwie von den Fans nicht so unterstützt, wie es sein sollte. Plus, gut, Footcore ist zumindest dabei, ja, kann spielen, aber die sind ja so abhängig von ihm, wenn der nicht trifft, wird es echt schwer für Kräuter Fürth.
Ich glaube, für Fürth wäre es schon ein Erfolg, wenn sie in die Relegation kommen.
Absolut. Also sie könnten sich ja, ne, wenn sie mit 3 Tore Sieg Düsseldorf schlagen, dann könnten sie sich ja, ne, abhängig dann vom Ergebnis von Bielefeld, wobei wir da ja auch gesagt haben, Mensch, wissen wir nicht, was passiert und so. Ne? Also, kann schon auch sein, dass Bielefeld ja zu Hause gegen die Hertha verliert, ja, und Fürth gewinnt, dann sind die schon mal quasi vorbei. Und wenn sie dann noch mit 3 Toren Unterschied gewinnen gegen Düsseldorf, und auch das, Jens, finde ich, ist möglich. Ja, also es wäre verrückt und man würde es nicht glauben und die Ausgangssituation sagt was anderes, aber das ist die zweite Liga und das in der Saison, es ist alles möglich, dann hätten die sich noch direkt gerettet. Und es wäre crazy, aber wenn, du weißt ja, wie das ist, da spielen sich welche in den Rausch. Und gerade, weil es ja dieses direkte Duell ist und die Düsseldorfer sind zwar jetzt 5 Tore besser, das hört sich sehr viel an, aber klar, wenn die Fürther irgendwie 3 schießen, dann sind die 3 besser und Düsseldorf ja 3 Tore schlechter und dann sind sie punktgleich. Und das versucht mir Tusche schon seit Jahren immer, ne, unser Experte Thorsten Matuschka, immer zu sagen, das Torverhältnis, das ist 1 Punkt wert. Und jedes Mal am Ende der Saison denke ich, ja, da hat er recht, der Tusche, ne? Wir gucken ja immer auf die Punkte, aber Torverhältnis, so wichtig. Und die Fürther haben so ein schlechtes, dass sie jetzt 3 schießen müssen oder 3 Vorsprung haben müssen gegen Düsseldorf. Und das ist schwer natürlich.
Mir lehrt übrigens immer der Kollege Tino Meyer, dass man nicht mehr Torverhältnis sagen soll. Man soll immer Tordifferenz sagen. Aber ich bin auch noch zur alten Schule. Ich sage auch immer noch Torverhältnis. Aber das mal nur am Rande. Und das echt, muss man sagen, das Torverhältnis von Dynamo Dresden ist echt gut, weil die natürlich in der Hinrunde kaum mal mit mehr als 2 Toren verloren haben. Also eigentlich nie. Und in der Rückrunde diesen 6-0-Sieg gegen Münster mit drin haben. Und deshalb haben die ein ausgeglichenes Torverhältnis. Darauf kannst du dir schon ein bisschen was einbilden.
Den hatte ich schon wieder ganz verdrängt, diesen Sieg. Das war ja auch völlig verrückt. Und ja, klar, die haben ein ausgeglichenes Torverhältnis, also Tordifferenz 0 dann wahrscheinlich, wenn ich das korrekt sagen würde. Ne? Und das ist natürlich super, wenn du die anderen anguckst, da unten minus 17, Bielefeld noch gut, minus 3. Aber die anderen, also mindestens minus 17, minus 20, Münster, minus 22, Fürth, das sind ja die schlechtesten, was die für Gegentore gefressen haben. Irre. Aber das ist viel wert, das ist ein ganzer Punkt wert am Ende.
Wenn ich jetzt tippen würde, müsste, würde ich sagen, für Fürth wird es nicht reichen. Fürth und Münster, momentan mein Tipp, und Relegation Braunschweig.
Naja, okay, spannend. Also du glaubst, dass Bielefeld was holt zu Hause gegen die Hertha?
Ich glaube, dass Bielefeld was holt gegen die Hertha.
Und da würde ja ein Unentschieden reichen, ne? Wenn Braunschweig, wie wir sagen, jetzt auf Schalke verliert, dann bleiben die bei 37 Punkten stehen, Bielefeld dann auch 37. Und das wäre ja auch eine verrückte Konstellation. Alle da unten können irgendwie 37 haben, ne? Nehmen wir jetzt mal an, Fürth könnte gewinnen, ja, dann werden die auf 37 gehen. Düsseldorf hat dann verloren, bleibt also auch bei 37. Bielefeld spielt vielleicht unentschieden gegen die Hertha, hat dann auch 37 und Braunschweig verliert, hat auch 37 auf Schalke. Und dann kommt es nur aufs Torverhältnis an da unten. Dann müsste ich Tusche ja wahrscheinlich irgendwie die Füße waschen oder sowas.
Ja, dann hat er recht mit seinem Torverhältnis. Aber man sollte sich nicht allzu häufig abschlachten lassen, weil das spielt dann doch nochmal eine Rolle. Wir hatten Thomas Stamm mal Mitte der Rückrunde gefragt, ob er schon aufs Torverhältnis guckt. Da hat er gesagt, nee, ist noch kein Fakt, wir wollen es über die Punkte klären. Aber es ist vielleicht dann doch ein Fakt. Und 38 Punkte und dieses Torverhältnis sind schon ein echter Bonus. Da bleibe ich dabei.
So ist es. Sehe ich genauso.
Was ist denn oben? Von der Papierform, Hartmut, müssen wir nicht drum rumreden. Wenn du gegen einen Absteiger spielst und als Zweiter und natürlich, nehmen wir mal Düsseldorf außen vor, das Auswärtsspiel, hast du alles auf dem Servierteller und willst nicht nochmal Relegation wie in der Vorsaison spielen. Du willst das am Sonntag fix machen. Hast ein gutes Torverhältnis, auch dort oben, alle ja punktgleich. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich das Elversberg noch nehmen lässt.
Aber du konntest dir ja auch schwer vorstellen, dass Elversberg in Düsseldorf verliert, dass Hannover nur unentschieden spielt und dass Paderborn schon wieder nicht gewinnt. Ne? Das konnte man sich auch irgendwie alles nicht vorstellen.
Aber Elversberg vielleicht doch ansatzweise in Düsseldorf, weil es Düsseldorf dann ist und weil die Mannschaft von der individuellen Klasse dann doch nicht so schlecht ist wie der Tabellenplatz.
Das stimmt. Deshalb, und so ist das ja in der zweiten Liga, es sind alle irgendwie dann doch so gut, dass man sagt, hey, ne, du kannst da verlieren. Nimm Dresden als Beispiel, miese Hinrunde und dann spielst du eine Rückrunde auf einmal gegen die und die sind super, ne? Und du verlierst oder unentschieden, alle sagen, gegen Dresden musst du doch gewinnen. Nein, die sind halt gut. Und genauso ist es jetzt auch, aber ich gebe dir recht, weil auch Elversberg ja gegen Münster spielt und die sind schon abgestiegen. Also die sind jetzt wirklich völlig fertig. Die sind traurig und enttäuscht und die stemmen sich garantiert nicht mehr gegen alles, was da kommt. Und die Elversberger haben Heimspiel. Klar, jetzt kann man sagen, da sind knapp 10.000, das Stadion wird ja auch umgebaut und so. Also das ist aber trotzdem, es entwickelt trotzdem eine Wucht. Ne? Die Fankurve ist da voll, das ganze Stadion voll dabei und ne, da sehnt sich ja diese ganze Region oder einige aus der Region, jetzt nehme ich mal diese Brückenfans raus, die sehnen sich danach, hey, wir können diese Sensation schaffen. Das ist unfassbar, wir haben es ja vorhin schon angerissen. Ne? Letztes Jahr Relegation gescheitert, auch ganz knapp, ja in letzter Sekunde gegen Heidenheim, so viel Pech gehabt auch. Und jetzt haben sie es wieder geschafft, trotz dieser widrigen Voraussetzungen. Und jetzt haben wir diesen Matchball, den hatten sie jetzt auch, aber auswärts in Düsseldorf. Du sagst es, das sind ganz andere Voraussetzungen. Plus, ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt einen Spieler, Bambase Conte, der war jetzt verletzt, ist jetzt wieder reingekommen und so. Ich glaube, dass Vincent Wagner den von Anfang an spielen lässt. Und auch der Kapitän Pinkert ist dann wieder dabei und spielt auch von Beginn an. Ich glaube, dass das eine ganz stabile Truppe sein wird am letzten Spieltag und dass sie auf jeden Fall gewinnen. Und dann sind die Bundesligisten nächstes Jahr.
Verrückt. Ich stelle mir das dann immer so vor, man guckt ja auch mal immer auf andere Ligen in Italien, Spanien und England, guckt da, was so für Mannschaften drin ist. Und wenn die das dann machen und erstmal gucken, wo ist denn Elversberg in Gottes Namen und so. Also das ist schon speziell und spektakulär und Hut ab, was dort in Elversberg im Saarland geleistet worden ist. Und ich bin bei dir, wenn da ein frühes Tor für Elversberg fällt, dann machen die das Ding fix und dann werden die, glaube ich, auch einen relativ klaren Sieg einfahren.
Ja, aber Jens, ne, da kommt wieder diese Spannung letzter Spieltag, ne, wenn sie nicht dieses frühe Tor machen und auf einmal hören sie, oh, Hannover führt gegen Nürnberg zu Hause und Paderborn führt in Darmstadt und wir sind auf einmal nur Vierter, ne, dann fängt da vielleicht auch der Kopf an, wer weiß.
Das ist halt die große Frage, wie machst du es dann im eigenen Stadion? Klar, jeder kriegt das irgendwie mit, das Raunen, es wird unruhig. Ich glaube, viele Stadionanzeigenbetreiber werden es nicht proaktiv einblenden, weil dann wird die Unruhe noch größer. Also es sei denn, es sind positive Ergebnisse. Es wird ja dann immer nach dem jeweiligen Gusto gemacht. Bin mal gespannt. Ja.
So würde ich es auch machen in Elversberg. Ich würde auch sagen, hey, wenn es positiv für uns ist, ne, gegen Hannover und gegen Paderborn, dann blendet es ein, dann pusht uns das vielleicht noch. Oder du sagst, komm, lass komplett weg, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, man muss sein eigenes Ding machen. Egal, was die anderen machen. Wenn man selber liefert, selber gewinnt, dann ist eh wurscht. Und das muss man schaffen.
Ja, und es sind ja sowieso alle informiert. Also auf der Bank und wer informiert sein will, schafft das in der heutigen Zeit, da relativ sekundennah zu wissen, wie es auf den anderen Plätzen steht. Und bei den anderen beiden, Hannover Relegation, Paderborn geht leer aus. Wie siehst du es?
Ja, ich könnte es mir vorstellen, weil ich glaube, dass Paderborn so das, also auf dem Papier her, na, wissen wir ja, kann man nicht so sagen in der Liga, aber in Darmstadt ist schon schwierig. Die wollen auch einen vernünftigen Saisonabschluss haben. Die sind jetzt natürlich enttäuscht, dass sie da jetzt nicht dabei waren bis zum Ende. Hatten auch viele Verletzte, bisschen Pech. Lief nicht in den letzten Spielen für Darmstadt. Trotzdem glaube ich, dass die am Ende auch alles reinhauen werden, weil sie gewinnen wollen zu Hause gegen Paderborn. Und Hannover wird, glaube ich, jetzt am Ende einen Sieg gegen Nürnberg rausschießen. Ich bin da selber vor Ort, freue mich schon drauf und hätte natürlich lieber positive Interviews nach dem Spiel im Sinne von, Mensch, jetzt noch zweite Chance in der Relegation oder sogar direkter Aufstieg, ist ja auch noch möglich. Ich nehme mal ein zweites Paar Klamotten mit für Bierdusche und so, da muss man ja mal vorbereitet sein. Aber ich glaube, dass die gegen Nürnberg gewinnen. Die haben jetzt da ihren letzten Heimsieg gefeiert. Na, tolle Party gegen Schalke. Und jetzt werden die da in Hannover, glaube ich, verlieren. Wobei Hannover, na, und auch Paderborn, so stabil sind sie nicht, sieht man ja. Und die hätten auch jetzt am letzten Spieltag die Chance gehabt, da auf den direkten Aufstiegsplatz zu klettern und haben es nicht geschafft.
Die werden sich schön in den Allerwertesten beißen, dass sie das diese Vorlage dann nicht genutzt haben. Schaust du schon ein bisschen in Richtung, wer euch da in der kommenden Saison dazukommt? Also Osnabrück ist ja safe schon seit einer geraumen Zeit. Cottbus schickt sich an, Essen hat noch eine Möglichkeit, Duisburg. Also es kommt auf jeden Fall namhaftes Personal nach oben.
So ist es. Wir gucken immer. Ne? Das interessiert uns ja auch total. Ich bin ja viel in der zweiten Liga unterwegs und einerseits gucken wir immer, wer kommt aus der Bundesliga runter und wer kommt aus der dritten Liga hoch. Ne? Und für uns ist auch wichtig, immer, dass regional gut verteilt ist. Ne? Und wir sagen immer, hey, wir brauchen coole Ostclubs, so wie Dresden. Uns wäre auch Rostock wieder lieb. Ne? So, aber auch so tolle Traditionsvereine wie Duisburg oder Essen, auch Cottbus, ne, super, Tusche wird sich total über Cottbus freuen. Wir hatten letzte Woche mit Tusche in der Sendung Timo Schulz, den Trainer von Osnabrück, in der Sendung, der ein bisschen über die Feiern erzählt hat, wie sie aufgestiegen sind, war ja auch eine kuriose Geschichte. Aber auf die alle würden wir uns total freuen, da ist es mir am Ende wurscht. Und wir freuen uns auch über die, die runterkommen, das ist ja auch noch ganz spannend, ne? Auch tolles Saisonfinale, alle Spiele ja live bei Sky, die Einzelspiele und ne, das ist ja ganz irre. Und wenn man jetzt sich überlegt, ich bin ja in Hannover, ne, die Relegationsplatz und stell dir vor, die spielen gegen Wolfsburg zum Beispiel, ne? Also verrückte Konstellation und da ist dann noch Dieter Hecking, also ist ne, Fußball bietet schon tolle Geschichten jedes Mal.
Ja, auf jeden Fall verrückt. Also das in der Bundesliga lässt sich auch nur schwer voraussagen. Da sagen jetzt viele, naja, Wolfsburg möglicherweise Relegation, wie du gerade schon gesagt hast, gegen Hannover. Aber wenn du dir den Lauf der letzten Wochen vom 1. FC Heidenheim anschaust, Chapeau an Frank Schmidt, auch was der geleistet hat.
Bei den Bayern gewonnen und jetzt stell dir vor, dieses komische Gegentor da, letzte Minute gegen die Bayern, Pfosten, Rücken vom Torwart rein und dann noch 3-3. Ja, stell dir vor, das hätten sie gewonnen und danach waren die ja völlig fertig. Ne? Frank Schmidt auch im Interview bei uns, kennt ihr ja auch schon jahrelang in der zweiten Liga gehabt. Und ja, so viel Pech, das ist ja verrückt. Und das hätten sie fast auch noch gewonnen. Und jetzt ziehen die Spiele und können es wirklich noch auch direkt schaffen. Also es ist verrückt alles.
Also auch dort überall Spannung am Wochenende. Es wird wirklich ein dramatischer Spieltag. Oben in der Bundesliga jetzt weniger Spannung. Dafür ganz unten in der dritten Liga oben Spannung und in der zweiten Liga, und das ist das Schöne, sowohl oben als auch unten, jede Menge Action. Sonntag 15.30 Uhr. Hartmut, von dir ein Schlusswort noch zu einem, der seine Karriere beenden wird hier in Dresden. Das wird sehr emotional, glaube ich, werden bei Stefan Kutschke, den du auch kennst, der Dresden geprägt hat in den letzten Jahren, als Kapitän vorangegangen ist. Wir haben es schon gesagt, vor allen Dingen in der Kabine ganz, ganz wichtig gewesen ist.
So bin ich so froh gewesen, dass er dieses Tor noch macht zumindest. Ne? Nachdem er den Elfer verschossen hat da in Braunschweig, da habe ich gedacht, oh Mann, ey, das ist echt schade jetzt so. Mhm. Aber der wird ja auch in irgendeiner Form spielen jetzt am letzten Spieltag. Und da drücke ich ihm alle Daumen. Ich glaube, der wird heulen wie ein Schlosshund da vorm K-Block, wo auch seine Jungs ja drinstehen und so. Ne? Und das wird ganz emotional werden. Ich freue mich sehr für ihn, dass er da so einen tollen Abschied kriegen wird. Ein ganz toller Typ, finde ich, sehr nahbar und ganz nah bei den Fans ja auch dran, wie wir wissen, und echt ein Gesicht dieses Vereins. Und ich glaube, der bleibt der Dresden auch treu, wird irgendeine Funktion da übernehmen und das wird er toll machen. Und ja, ich wünsche ihm ein ganz tolles letztes Spiel und vielleicht sogar ein Torerfolg. Das wäre ja das Schönste. Stell dir das vor, er schießt seine Dresdner zum Sieg da im letzten Spiel. Was für eine Geschichte.
Ach, das wäre wunderbar. Er ist jetzt sowieso schon der älteste Torschütze in der Dynamo-Historie. Hat den Vater von Hansi Kreischer, Hans Kreischer, überholt am letzten Wochenende. Das ist auf jeden Fall so. Also es war schon ein historisches Tor in Braunschweig, auch wenn es nur der Anschlusstreffer gewesen ist. Er ist in der Dynamo-Historie der mit den meisten Jahren oder Lenzen auf dem Radar, der ein Tor erzielt hat für die Sportgemeinschaft. Hartmut, Dankeschön für deine Einschätzung. Ein spannendes und dramatisches Saisonfinale. Es ist wichtig, sich immer noch mal Wechselklamotten mitzunehmen. Man weiß nie, was passiert. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn wir uns in der nächsten Saison wiederhören, hier das ein oder andere Mal im Podcast. Das würde nämlich bedeuten, dass die Sportgemeinschaft auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga spielt. Aber du bist da durchaus optimistisch. Das warst du ja schon vor dem letzten Hinrundenspieltag im Jahr 2025. Und deshalb nehme ich dich da auch jetzt für den letzten Rückrundenspieltag beim Wort.
So ist es. Ja, dafür habe ich mich jetzt aber genug abgefeiert. Es reicht. Ich freue mich auf Dresden in der nächsten Saison. Bin sicher, dass sie drin bleiben. Und da sprechen wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Saison.
Freue mich sehr. Dir dann auch eine schöne Sommerpause. Aber erstmal krachen lassen am Sonntag der Entscheidung 15.30 Uhr in der zweiten Bundesliga. Danke dir.
So ist es. Danke euch.
Also wir haben ja die ganzen Konstellationen jetzt durchgerechnet und durchgesprochen. Am besten ist, wenn du das selbst löst gegen Holstein Kiel. Lässt sich jetzt auch schwer einschätzen, wie Holstein Kiel drauf ist, oder? Bei denen ist sicherlich jetzt auch so das Gefühl, boah, wir haben erstmal das Saisonziel geschafft. Der Kollege Walter kann da auch ein bisschen durchschnaufen. Der hatte, glaube ich, vor dem Spiel gegen 1. FC Magdeburg seiner Marketingtätigkeiten nachgekommen und hat die neue Jacke vom Holstein Kiel präsentiert. Ich hoffe, dass Holstein Kiel jetzt nicht alles reinwirft, aber du musst natürlich auch mit dem Schlimmsten rechnen.
Das wird so ein Spiel wie gegen Kaiserslautern. Dynamo muss das Spiel machen, Dynamo muss konsequent sein. Und wenn sie das erste Tor machen, werden sie das Spiel gewinnen. Aber wenn natürlich Kiel Lunte riecht oder wenn Dynamo Abwehrfehler macht, wie gesagt, Kiel wird nie mit Absicht vorbeischießen. Die verlieren auch nie mit Absicht. Das Schöne ist, dass unterm Strich ja sogar unentschieden reichen würde. Und auch das immer wieder wie vor dem Braunschweig-Spiel. Natürlich wird Dynamo nicht auf Unentschieden spielen. Und natürlich ist es auch schön, dass es ein Heimspiel ist. Dynamo wird sich unabhängig, die Dynamo könnte jetzt auch 12. sein oder 8. Die würden das letzte Spiel trotzdem gewinnen wollen, weil du hast ein Heimspiel und du willst dich mit dem Sieg aus der Saison verabschieden. Und das ist jetzt erstmal die Grundposition und so müssen sie rangehen.
Du hörst mir leider nicht richtig zu, oder? Und auch einigen, die mir geschrieben haben, ich hatte nämlich auch gesagt, naja, eigentlich reicht ein Unentschieden. Was ist denn, wenn Arminia Bielefeld nun 4-0 gegen Hertha BSC gewinnt?
Okay, einigen wir uns auf einen Heimsieg.
Und für ihn wäre es ja auch der gelungene Abschied. Er hat es so oft dann am Samstag gesagt, ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden den Klassenerhalt hat. Meine Sportgemeinschaft. Die Rede ist von Stefan Kutschke. Ich fand gut, was Thomas Stamm da unter der Woche dann nochmal gesagt hatte.
Werden wir vielleicht erst in einem halben Jahr schlauer sein, was uns fehlen wird. Vielleicht dauert das auch noch länger. Also es sehen ja viele nicht. Für uns ist es ein wichtiger Eckpfeiler. Ist jemand, der eine Mannschaft, auch wenn er vielleicht nicht so viel am Wochenende auf dem Platz steht, führt. Ist ein Kapitän, wie man ihn sich wünscht. Geht in ganz vielen Bereichen vorneweg. Und ja, finde es ganz schwierig zu sagen, was dann wirklich fehlen wird, weil du könntest jetzt so viele Punkte aufzählen, könntest so viele Beispiele nennen aus den letzten fast 2 Jahren sind es dann jetzt, als wir uns kennengelernt haben, respektive enger miteinander gearbeitet haben, wird vor allem eine Persönlichkeit fehlen. Und wo sich viele auch dran orientieren, wo sich viele dranhängen, ehrlicherweise, weil er einfach, wie gesagt, in ganz, ganz vielen Punkten so jetzt ein verlängerter Arm ist von uns im Staff, trotzdem eine sehr klare Meinung hat, Dinge auch immer wieder klar benennt. Und vor allem Persönlichkeit wird fehlen. Aber auch der Spieler Stefan Kutschke wird fehlen, den du auf dem Platz in jeder Phase, egal ob du führst, ob du hinten bist, wenn es ihn braucht, kannst du ihn immer reinschmeißen.
Seit Mittwoch steht ja fest, dass Stefan Kutschkes Karriere nach der Saison zu Ende geht. Sind wir ehrlich, es ist für niemanden jetzt die ganz große Überraschung gewesen. Mit Stefan Kutschke geht definitiv eine der ganz, ganz großen Identifikationsfiguren des Vereins. Einer für die Kabine in den letzten Jahren, vielleicht noch wichtiger in der Kabine als auf dem grünen Rasen. Und dann einer für ganz unterschiedliche Interessengruppen des Vereins. Den kannst du auf einen Sponsorenabend hinschicken, den kannst du aber auch auf die Fanversammlung hinschicken, den kannst du auf die Mitgliederversammlung reden lassen, aber eben auch beim öffentlichen Training Fotos und Autogramme geben lassen. Er ist wirklich in den letzten Jahren für den Verein eminent wichtig geworden. Einer, dem man es nicht übel genommen hat, dass er mal in der anderen großen sächsischen Stadt gespielt hat und dem man auch den Wechsel nach Ingolstadt 2017, klar, als er in Ingolstadt gespielt hat, da fand man es nicht so prickelnd, aber das hat man dann im Nachgang ihm auch nicht mehr übel genommen, weil er zurückgezahlt hat, fand ich, auf dem Rasen und eben auch mit seiner Identifikation. Das ist ein Dresdner Junge, der lebt für diesen Verein. Und ja, er hat es dem einen oder anderen Journalisten nicht immer einfach gemacht. In einer Welt von Medienschulung und weichgespielten Zitaten war das aber manchmal auch erfrischend und belebend, fand ich. Und er war für seine ganze Fußballbranche und auch für Dynamo immer ein Gewinn. Klar, für den diplomatischen Dienst nur bedingt geeignet, aber genau das fand ich gut.
Jetzt hast du ja schon fast alles gesagt, Jens. Das eigentliche Wort, das wichtigste Wort ist Identifikation. Und ich habe mir hier selbst im fernen Serbien diesen Trailer angeguckt oder das kleine Video, was er eingesprochen hat zu seinem Abschied. Und er hat ja gesagt, er bedankt sich. Das Wort Danke ist, glaube ich, mindestens so oft gefallen wie bei uns Andy Hoti in der ersten Saisonhälfte. Und er hat sich bedankt auch für die zweite Chance. Und das ist der Punkt, was du gerade angesprochen hast, ne? Er kam aus Ingolstadt zurück. Und er hat zurückgezahlt mit Identifikation. Und du hast gesagt, da geht ein ganz großer. Ich hätte dann noch, oder würde jetzt hinzufügen, da geht einer von ganz wenigen echten Identifikationsfiguren, die dieser große Verein, dieser Traditionsverein Tatsache hat. Die gleichen Worte, die du jetzt gesprochen hast, passten in vielen Punkten auch auf Ralf Minge. Als der sich 2020 verabschiedet hat aus dem aktiven Geschäft, der ist ja jetzt Ehrenspielführer geworden und trotzdem hat er sich zurückgezogen. Stefan Kutschke zieht sich ja nur vom grünen Rasen zurück und aus der Kabine, das stimmt. Alle anderen Positionen, Funktionen könnte er in verschiedenen Art und Weisen auch noch ausfüllen. Und das ist ja sicherlich auch ein Stück weit jetzt der Zukunftsplan. Er soll hier und da mal reinriechen. Aber klar, das hat Thomas Stamm auch gesagt, er wird fehlen auf dem Platz. Vor allen Dingen aber wird er fehlen in der Kabine und mit seiner Art in der Mannschaft zu führen. Und da können wir ja alle nur mutmaßen, wie gut das gewesen sein muss in den letzten Jahren. Weil wir waren ja nie dabei, wenn Stefan Kutschke in den Garten eingeladen hat, um einen Neuzugang zu integrieren, wenn er in der Kabine die Jungs eingeschworen hat oder was er sonst noch alles getan hat. Also als Identifikations- und auch Integrationsfigur, da kann man das gar nicht hoch genug würdigen. Und ich sage jetzt mal ganz frech, am ehesten verzichtbar ist er wirklich auf dem grünen Rasen. Und das weiß, glaube ich, der Stefan Kutschke selber auch. Aber du kannst natürlich jetzt keinen haben, der nur in der Kabine sitzt, so funktioniert Fußball nicht. Auch das wissen alle Beteiligten. Deshalb ist der Schritt jetzt irgendwie klar und du hast es ja auch gesagt, nicht überfällig, aber er überrascht jetzt nicht. Das Einzige, und das frage ich dich jetzt zurück, hast du eine Idee, warum das jetzt in der Woche vor dem Braunschweig-Spiel verkündet wurde?
Jetzt nicht konkret, aber vielleicht hatte man jetzt gesagt, okay, wenn man es jetzt vor dem Kiel-Spiel gemacht hätte, dann wäre noch mehr Fokus Stefan Kutschke und so kann die Mannschaft komplett fokussiert sein auf dieses Kiel-Spiel, auf den Showdown, der da am Sonntag auf dich zukommt. Na klar, wenn das jetzt in Braunschweig schon entschieden gewesen wäre, dann hättest du ein paar Sachen anders treffen können. Das wird ja jetzt spannend sein. Wie gehst du mit der Personalie Stefan Kutschke um? Lässt du den von Beginn spielen? Bringst du ihn dann rein? Wenn du ihn von Beginn spielen lassen hättest, hättest du ihn dann vielleicht in der 60. Minute den großen Abgang gegeben? Weiß ich nicht. Und du musst ja auch das Thema Abschiede, wird ja nun der ein oder andere verabschiedet werden, ob das jetzt ein dauerhafter Abschied sei, sei mal noch dahingestellt. Aber auch das musst du ja gucken, wie machst du das? Weil klar hast du gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Dynamo am Sonntag den Klassenerhalt schafft, die ist sehr, sehr groß. Aber es gibt eben immer noch die Variante, die wir alle nicht hoffen, dass die Saison dann doch noch zwei Spiele weitergeht.
Zum einen das, wie gesagt, eine minimale prozentuale Wahrscheinlichkeit. Aber zum anderen steht natürlich fest, Abschiede, klar, es ist jetzt nicht nur Stefan Kutschke, das ist jetzt noch einer, der oben drauf kommt. Du hast ja, glaube ich, 7 Leihspieler sind es, ne, in Summe, um mal Thomas Stamm aus der Vorsaison zu bemühen. Wird spannend, weil, und das steht über allem, und das ist ja auch das, was Stefan Kutschke sich gewünscht hat. Er will den Klassenerhalt zum Abschied, er will nicht das Tor machen und klar, er will spielen, aber ich glaube, er ist der Letzte, der jetzt erwartet, dass er gegen Kiel in der Anfangself steht.
Ich will diesen Fokus nicht auf Stefan Kutschke, ich will auf diesen Klassenerhalt diesen Fokus legen und da wäre es mir ganz recht, wenn wir das alles so behandeln, dass jetzt nur dieses Kiel-Spiel diesen vollen Fokus verdient hat und dann diesen Klassenerhalt für diesen Verein und für diese Mannschaft, das wünsche ich mir. Das ist ein Heimspiel, das ist nochmal volle Hütte, volle Unterstützung, wie wir es die ganze Saison schon haben, wie wir es die letzten Jahre hatten und das weiß jeder, das soll jeder nochmal genießen. Ich glaube, dann haben wir die Möglichkeit und auch die Qualität, das zu Hause zu Ende zu bringen. Ich glaube, das Drama braucht niemand, aber wir dürfen auch nicht vergessen, okay, in der Winterpause waren wir tot, von allen auch tot gesagt und da hat uns das keiner zugetraut. Und wenn da einer gesagt hätte, okay, im Wintertrainingslager in der Türkei, boah, am letzten Spieltag oder sogar am vorletzten Spieltag habt ihr es in der eigenen Hand, ich glaube, da hätten wir alle da gesessen und hätten das genommen und so liegt es jetzt in unserer Verantwortung. Aber nochmal, da betone ich es auch, diese Mannschaft ist so klar, dass sie das überstehen kann, was dort auch vielleicht jetzt nochmal an Druck auf uns drauf zukommt.
Ich bin echt gespannt, was das für eine Funktion dann wird ab Sommer bei ihm. Er wird in die unterschiedlichen Abteilungen reinschnuppern im Verein, so eine Art Trainee-Programm machen. Ich glaube, Trainer, das hat er mal bei uns gesagt, das wird es nicht werden. Das kann ich mir echt beim besten Willen auch jetzt nicht vorstellen. Aber den musst du einbinden, weil das ist so wichtig. Du hast es gerade gesagt und ich musste das schmunzeln. Ich habe das nämlich die letzten Tage auch überlegt. Im Grunde genommen ist er so, natürlich hat er noch nicht diesen Legendenstatus von Ralf Minge, aber für die Jüngeren, du kannst hingehen, wo du willst. Da ist Stefan Kutschke eine ganz, ganz wichtige Figur für Dynamo Dresden. Und wie gesagt, er ist auch manchmal so ein bisschen der Kitt und der Leim, der da die versucht, die unterschiedlichen Gruppen zusammenzubringen. Und so jemanden zu haben, das ist Gold wert. Also so einen kleinen Außenminister zu haben.
Ja, überleg einfach mal, wie wird man Identifikationsfigur, indem man eben ein paar Jahre da ist und indem man alles gibt für den Verein. Jetzt können wir mal durchgucken. Wie viele Spieler waren denn jetzt länger als 2-3 Jahre bei Dynamo? Da gibt's nicht so viele. Da gibt's noch einen, der steht jetzt neben ihm auf dem Platz. Da wird vielleicht, die Frage habe ich mir danach seit Mittwoch gestellt, ist jetzt Niklas Hauptmann für die neue Saison dann automatisch der Kapitän? Ne, das brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Das können wir irgendwann im August oder im Juli mal machen. Aber der ist noch so eine Identifikationsfigur, aber anders von der Art und Weise und der Vorgänger von Kutsche sozusagen ist Marco Hartmann. Aber auch der ist wieder anders. Und auch bei dem hat es der Verein aber auf eine sehr clevere Weise geschafft, dem im Verein zu halten. Nämlich, ich finde, du musst eine Funktion finden, die dem Wesen, dem Charakter des Menschen entspricht. Und Nachwuchschef ist ein Top-Job für Marco Hartmann. Und so denke ich und hoffe ich, dass Dynamo und Stefan Kutschke auch was finden werden, wo Stefan Kutschke seine Qualitäten einbringen kann. Trainer, das hat er damals bei uns gesagt. Ich erinnere mich, in Pillnitz war das kurz vorm Jahreswechsel 2024. Herrliche Sendung. Und auch da hat er ja schon, ne, da hat er ja gesagt, ja, na klar, Fußball auf jeden Fall, aber Trainer, seid ihr verrückt? Ich glaube, als Trainer kann ich mir auch nicht vorstellen. Mal gucken. Am Ende wird er eine Funktion ausfüllen, von der er gerade selber noch nicht weiß, dass sie ihm wie auf dem Leib geschneidert ist. Mal gucken. Dafür ist ja so ein Trainee-Programm, wie du gesagt hast, ist ja da gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt eine gute Variante. Und ein bisschen Abstand sollte er auch erstmal kriegen. Hat man bei Marco Hartmann gesehen, einfach mal ein Stück weg so vom Tagesgeschäft und dann einfach nochmal draufschauen und dann was finden. Ach, das wird gelingen, da bin ich echt zuversichtlich.
Ich glaube aber, eine Weltreise macht da Stefan Kutschke nicht.
Das glaube ich auch nicht, ne.
Meine Vorstellung geht schon in die Richtung, dass ja im sportlichen Bereich, dass man hinten an der ersten Mannschaft, egal ob das vielleicht irgendwie damit gestalten und so weiter, das soll schon hinten am Trainingszentrum mit der ersten Mannschaft in Kontakt sein. Wurde immer gefragt, ja, willst du mal Trainer werden? Da haben wir, boah, Trainer. Da hätte ich dann vielleicht 11 so eine Patienten wie mich, ne? Die das ist und nee, die Zündschnur schon, ja, eigentlich Reibefläche, keine Zündschnur, sondern Reibefläche und das wäre nicht so gut. Aber so möchte jetzt dann klar parallel Lizenzen dazu machen. Es geht dann nochmal in einem Studium, ähnlich wie Christian Walter das gemacht hat. Der große Traum ist es, klar, bei dem Verein in der Stadt, wo du geboren bist, dort weiterzuarbeiten. Und das muss dann alles passen. Ich habe klare Anforderungen auch an mich, ja, dann aber auch an den Verein, wie in welche Richtung soll es denn gehen. Und ich habe das schon mal erwähnt, ich sehe diesen Verein unter den Top 25 in Deutschland.
Was wir auch sagen können, ist, dass Robin Meissner in der kommenden Saison nicht mehr bei Dynamo Dresden spielen wird. Der war ja ausgeliehen an den VfL Osnabrück. Das war eine Leihe, die sich für ihn bezahlt gemacht hat und auch für den VfL Osnabrück. Osnabrück ist auch dank Robin Meissner aufgestiegen. Und ja, das kam dann am Samstagnachmittag während des Spiels von Dynamo Dresden. Das hatte seinen guten Grund, weil das Osnabrück im Vorlauf des eigenen Spiels bekannt geben wollte, ähnlich wie in der Vorsaison Dynamo mit der Ferner. Und dass die Dinge mit Meissner und Dynamo auseinandergehen, das war eigentlich allen Beteiligten klar. Oder hat dich das überrascht?
Nee, das war mit Ankündigung. Ich habe mir nur überlegt, wo ich jetzt hier so beim Pilgern bin und halt natürlich so einen ganzen Tag auch viel Zeit zum Nachdenken habe. Ich glaube, mit meiner Wette, ich habe mich einfach um die Saison geirrt. Ich glaube, ich meinte diese Saison im Trikot vom VfL Osnabrück. Ich meinte gerade letzte Saison, dass er da 13 Tore schießt. Ich glaube, ich meinte diese Saison. Egal, ich habe das Eis gerne ausgegeben. Es ging für einen guten Zweck. Den Leuten hat es geschmeckt. Die Dixi-Dörner-Stiftung hat Geld bekommen. Also alles gut. Aber dass er nicht zurückkommt, ist jetzt wenig überraschend. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen.
Ich muss mir noch was einfallen lassen. Ich hatte ja nicht konkreten Wetteinsatz gebracht, aber ich, das erwähne ich. Da bin ich halt ein Mensch, der sagt, okay, da stehe ich dazu. Ich hätte es ja wirklich nicht gedacht, aber Niklas hat durchgehalten. Ohne gelbe Karte. Auch von Dingert hat er sich keine abgeholt. Irgendeinen Lauf oder irgendwas Schönes werde ich machen, weil wird eine kleine Wette. Es war jetzt nicht so hier Saisonwette. Es wird eine kleine Wette werden, aber irgendwas werde ich mir noch einfallen lassen. Mal schauen. Und ich bin echt happy, nicht, dass das jetzt hier irgendwie falsch rauskommt, dass ich das Ding verloren habe, dass Niklas gegen seinen Ex-Verein, das vergisst man immer mal, gegen Holstein Kiel, gegen seinen Ex-Verein da am Sonntag auflaufen kann.
Nee, das ist wirklich stark. Ich hätte es ehrlicherweise auch nicht gedacht. Und bin jetzt aber auch irgendwie froh, dass du meine Wette verlierst und sage jetzt ganz uneigennützig in die Community, wenn ihr eine Idee habt, was so ein kleiner Wetteinsatz sein könnte, ihr merkt ja gerade, wie schwer sich Jens tut, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare.
Schreibt es irgendwo rein in die Kommentare, aber fangt mir jetzt nie an. Ich habe ja irgendwo gelesen, dass jetzt gerade einer hier 600 Kilometer quer durch Kalifornien rennt. Och, kein Marathon, nee, keine Chance, das ist keine Saisonwette.
Wir haben gesagt, einen kleinen Wetteinsatz, es gibt ja kleine Läufe.
Ja, 10 Kilometer.
Das Wort Lauf hast du in den Mund genommen, vielleicht die Leute ja auch andere Ideen. Ich kann mich auch nicht gut vorstellen beim Eisverkauf. Ich würde auch assistieren, so ist es jetzt nie. Also in der Stunde der Niederlage stehe ich dir auch bei, Jens. Also ne, das ist jetzt da bin ich auch Freund und Helfer.
Ich würde sagen, ich gehe uneigennützig mal in den K-Block in der kommenden Saison. Das ist aber leider keine Bestrafung, das muss ich so sagen. Aber Bierzapfen irgendwie, wir haben ja da einen Exklusivpartner. Irgendwas kriegen wir definitiv hin und finden da eine kleine Sache. By the way, weil es der Kollege Tino May jetzt gerade noch gesagt hat, wir partizipieren davon, wenn ihr uns zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung gebt oder die Glocke anmacht, uns abonniert und uns weiterempfehlt. Das hilft uns ungemein. Das wollen wir immer mal wieder gerne dazu sagen. Dann wünsche ich dir, mein lieber Tino, eine gute Woche quer durch Serbien beim Laufen. Sonntag das Spiel gegen Kiel, Samstag ja schon die andere Entscheidung. Na? Eurovision Song Contest. Wer ist dein Top-Kandidat, dein Top-Favorit? Ach.
Der ist kommenden Samstag.
In welcher Stadt?
Warte. Vorjahressieger war. Oh, es war. War das nicht oben in Lettisch? Hier irgendwie hier in. Nee.
Nachbarland.
Warte. Ich hatte gedacht, dass ich es gewusst habe, aber nee, ich hab's. Wie geht's denn los, das Land?
Naja, wenn ich den Anfangsbuchstaben sage, es gibt nur ein Land mit dem Anfangsbuchstaben.
Bosnien, Zypern? Nee, das ist doch kein Nachbarland.
Nee. Österreich, Wien.
Was? Du, ich hatte mein Bauchgefühl wäre Österreich gewesen, aber ich dachte, nee, das passt doch gar nicht.
Das gibt's gar nicht. Du findest für alles. Wer weißt du was? Die Robin-Meister-Wette, die wollte ich eigentlich in diesem Jahr machen. Weißt du, ich hätte Österreich um ein Haken. Alter, das gibt's doch gar nicht. Du bist wirklich. Also, gibt's doch einen Dinar in Serbien? Ein Jawohl. Falscher Dinar. Ich will dir einen falscher 50er sagen. Du bist ein falscher Dinar. Wirklich? Alter, das gibt's ja gar nicht. So. Und jetzt hast du natürlich abgelenkt. Na, wer ist dein Favorit?
Na, auf keinen Fall Österreich. Warte, dann sage ich, sag Serbien einfach. Ich finde, sind die am Start bestimmt. Irgendein Balkan-Hit wird bestimmt am Start sein.
Favorit ist, glaube ich, Finnland.
Nee, die machen doch bestimmt so was Düsteres. Kommt doch aus Finnland immer.
So eine attraktive Geigenspielerin. Ich bin ja Fan von Italien. Denn den Song von Italien, also unsere, die Sarah Engels, habe ich ja bislang noch nirgendwo groß gehört, aber den italienischen Song, vielleicht hängt das damit zusammen, weil der aus Neapel kam, den hast du da unten in Neapel wirklich gehört. Der lief dort drauf und runter.
Okay, das lässt schon wieder tief blicken, dass man das deutsche Lied fast nicht hört, aber du natürlich weißt, wer für Italien antritt. Da mache ich mich die Woche mal schlau und guck mal, wer für Serbien singt. Das kriege ich bestimmt raus. Das ist ja auch ein sehr sangesfreudiges Land, glaube ich. Die sind ja auch gut unterwegs. Mal gucken, ob das hier in den Bergen, wir gehen ja jetzt Richtung Süden runter, kosovarische Grenze, Ziel nächsten Samstag Raška, ne? Und Sonntag geht's dann zurück über Kraljevo, dort wo ich heute bin, geht's ist nochmal Zwischenstation und dann geht's Sonntag mit dem Flieger Belgrad-Berlin. Und wenn ich dann lande in Berlin, will ich einfach nur das Handy anmachen und Klassenerhalt lesen, alles andere ist mir egal.
Also nichts irgendwie von Drama. Drama in der zweiten Bundesliga, wo du dann denkst, okay, was ist denn jetzt passiert? Push-Meldung, Abstiegsdrama in der zweiten Bundesliga, wo du denkst, um Gottes Willen. Also das, was du da am nächsten Sonntag machst, im Flieger sitzen und gar nichts mitbekommen, ne, da möchte ich mit dir definitiv nicht tauschen. Ich finde es ja, so ist es immer noch am besten. Schlimm ist es vorm Fernseher oder Ticker ist ganz schlimm oder unbewusst im Flieger sitzen und sagen, du kannst gar nicht eingreifen. So kannst du im Stadion, du siehst das Ganze und du kannst noch drüber reden. Weil wenn du quatschen musst, kannst du dich um dein Herz Sorgen machen. Weil dann quatschst du einfach. Wer weiß, wie lange noch, aber quatschen.
Wenn ich dir jetzt sage, dass ich einfach die Zuversicht habe, dass das sowieso klappt, dann sagst du wieder, ich rede es mir schön. Aber so ist es, Jens.
Dann gut Fuß in Serbien. Ich drücke dir die Daumen, dass du durchhältst und dass wir uns dann mit erfreulichen Meldungen zurückhören, wenn es dann hoffentlich geklappt hat für die Sportgemeinschaft. Pass auf dich auf.
Danke, Jens, das nehme ich mit. In meinem Gepäck ist noch Platz natürlich für gute Wünsche und dir auch eine gute Woche. Und ja, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann reden wir über Klassenerhalt.
Na, hoffentlich.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.